Ich glaube nicht, dass die Grundgeste, in der wir aufwachsen, doof gesagt gesellschaftlich, ist immer so ein blöder Ausdruck, aber dass man gefragt wird, was ist das, was dich ausmacht, was du kannst, was du möchtest, sondern es ist ja schon eher der Anspruch da, in etwas reinzupassen, sei es der Bildungshorizont, sei es ein Körperbild, was auch immer. Also einen Maßstab zu bedienen, der von außen gesetzt wird, das ist, glaube ich, das, in dem wir alle sozialisiert sind, in dieser Geste. Und immer selbstbestimmter darin zu werden und zu sagen, ich mache das, was für mich richtig ist, dann hat man mehr vom Leben.
Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren, mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken und möchte von ihnen lernen. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Heineken, hier der Dauersupporter im Hotel Matze, schon ein paar Jahre dabei. Ich kann gar nicht mehr mitzählen und Heineken wahrscheinlich auch nicht. Das liegt nicht daran, dass wir hier zu viel Alkohol getrunken haben, sondern im Gegenteil, ich trinke das Heineken 00. Das ist das Heineken, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich auf irgendetwas verzichte, denn der Geschmack, der ist Bier, würde ich mal sagen. Ich freue mich sehr, dass hier der Kiosk nebenan vom Studio jetzt endlich das Heineken 00 im Sortiment hat, im Kühlschrank hat. Ich habe wirklich eine ganze Weile gebraucht, um sie davon zu überzeugen. Ich habe immer wieder nachgefragt und jetzt haben sie es endlich. Sie haben meinen Wunsch erfüllt und jetzt kann ich zum Feierabend, manchmal vielleicht auch zwischendrin, das Heineken 00 trinken und mich darüber freuen. Das heißt, wenn es bei euch einen Kiosk gibt oder einen Späti, der nicht das Heineken 00 im Sortiment hat, dann fragt einfach nach. Einfach immer wieder nachfragen. Das hilft. Genauso wie das Heineken 00. Vielen herzlichen Dank für den Support und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Caroline Herford. Caroline Herford ist Schauspielerin und Regisseurin. Ich habe sie zum ersten Mal im Film Crazy gesehen. Das ist ewig her. Es war auch einer ihrer ersten Filme überhaupt. Caro ist Schauspielerin, seit sie 11 Jahre ist und gehört zu einer der bekanntesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen in Deutschland. Ein bisschen Name oder Filmtitel-Dropping. Im Winter ein Jahr, Fuck You Goethe, Das Parfüm, Der Vorleser, Das perfekte Geheimnis und so weiter und so fort. Als Regisseurin hat sie bisher 3 Filme gedreht und daran auch immer die Hauptrolle gespielt. SMS für dich, Sweethearts und demnächst im Kino der Film Wunderschön. Was die Filme für mich so besonders machen, dass sie wie trojanische Pferde daherkommen. Ich gehe für gute, vielleicht auch leichte Unterhaltung ins Kino, so meine ich. Doch dann erwischt mich Caro und mir kommen urplötzlich die Tränen und ich denke noch Wochen später über einzelne Szenen nach. Wie kriegt sie das hin? Das war eine von 2 großen Fragen, die ich für diese Begegnung hatte. Und die zweite, woher weißt du, was richtig für dich ist? Denn Caro vermittelt, ähnlich wie ihre Freundin und Kollegin Nora Tschirner, genau das Gefühl, dass sie das für sich herausgefunden hat. Da geht es um das Erfüllen und Nicht-Erfüllen von Erwartungen und Idealen. Wir sprechen aber auch über ihren neuen Mitbewohner, über ihre Kindheit in Berlin und eine ungewöhnliche Strafe. Was mir in unserem Gespräch so gefallen hat, ist, wie genau Caro in ihren Formulierungen ist. Da müsst ihr mal drauf achten. Das ist wirklich besonders, finde ich. Und da kann ich mir noch einiges von abgucken. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Caroline Herford.
Also ich bin total gerne so, dass wenn ich zum Beispiel Stress habe, trinke ich irgendwie 10 Kaffee am Tag oder sowas am Set. Meine ganz tolle Setaufnahmeleiterin hat immer gesagt, Caroline, die hat mir dann immer schon heimlich so entkoffinierten Kaffee hingestellt, heimlich. Ist jetzt nicht so, dass ich Kaffee brauchen würde, wie man merkt, obwohl ich habe jetzt auch gerade einen getrunken, aber ich bin tatsächlich öfter.
Im großen so, Kaffee auch.
Immer groß, immer, ja. Natürlich. Ich will ja, das ist ja das einzige Getränk, was ich trinke, ich brauche das Wasser auch. Und ich bin tatsächlich schon immer jemand gewesen, der gerne dann in schlechte Haltung geht oder halt auch mal, also ich musste das lernen, in die Arbeit Entspannungsphasen einzubauen, tatsächlich.
Und jetzt bist du ja in einer größeren Entspannungsphase, glaube ich, oder?
Jetzt bin ich gerade in einer wundervollen, also naja, ich finde es jetzt immer so ein bisschen brutal, über das letzte Jahr zu sagen, man war entspannt oder man hatte eine Entspannungsphase, weil die globale Anspannung ist, glaube ich, für alle zu spüren. Und das möchte ich immer nicht so einfach so zur Seite tun. Aber für mein, wenn man auf mein Arbeitsleben guckt, habe ich tatsächlich Pause gehabt.
Und jetzt nicht mehr?
Jetzt geht es langsam wieder los, ja. Okay. Ich habe noch so ein bisschen Pause, aber im Herbst drehe ich wieder und tatsächlich wird jetzt schon fleißig gearbeitet natürlich.
Du darfst wahrscheinlich nichts dazu sagen, aber ist es ein eigener Film wieder? Oder?
Es ist ein eigener Film, ich werde wieder Regie führen. Ich dachte eigentlich, ich werde nächstes Jahr erst wieder Regie führen, aber wie das dann so ist, dann fallen einem wunderschöne Geschichten vor die Füße.
Ja.
Und Da konnte ich nicht Nein sagen bei dieser Geschichte. Ich freue mich wirklich wahnsinnig auf dieses Projekt. Und ich darf Regie führen und spielen. Also die volle Packung. Mhm. Und die kommt im Herbst.
Sehr gut. Du hast eine volle Packung auch neu. Also ich kenne ein paar Leute in meinem Umfeld, die das haben. Nämlich einen Hund.
Ja.
Und also die jetzt in Corona-Zeit sich gedacht haben, ja, jetzt ist mal eine gute Idee, ein Hund. Mhm. Warum hast du dir einen Hund geholt? Balu, soweit ich...
Balu, der heißt Balu, genau. Ich habe dann gemerkt oder irgendwie durch Google erfahren, dass das tatsächlich der beliebteste Hundename 2020 war. Es schon wieder so typisch, dass mir sowas passiert. Balu heißt er.
Wieso ist das typisch?
Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht. Ich bin einfach nicht besonders originell scheinbar. Ich habe auf jeden Fall den beliebtesten Hundenamen 2020 durch Zufall nicht originell, schreibt er sich jetzt auf, da muss er noch später nochmal näher eingehen. Genau, also jedenfalls...
Weißt du, was ich mir aufgeschrieben habe? Ich habe mir aufgeschrieben und da reden wir auf jeden Fall, redet schlecht über sich.
Ich rede überhaupt nicht schlecht über mich.
Aber doch.
Ach Quatsch, das ist doch nur ein Scherz, das muss man doch mit Humor sehen. Man muss sich doch mit einem Augenzwinkern selbst betrachten, ist doch wichtig. Ich finde das wichtig.
Dann mache ich jetzt eine Strichliste.
Ich rede nicht schlecht über mich, ich betrachte mich mit einem Augenzwinkern, aber ich liebe mich sehr.
Gut.
Das haben wir jetzt direkt schon drüber gesprochen.
Boah, puff.
So. Kannst du durchsehen.
Bei dir kann man alles ansprechen, ne?
Ich weiß nicht, sowas würde ich nie tun. Nein, was?
Bei dir kann man die Dinge ansprechen.
Bei mir kann man die Dinge ansprechen. Also du kannst mich alles fragen, außer das, was wirklich wichtig ist, mein Privatleben.
Ja.
Aber das weißt du wahrscheinlich. Das sind die Regeln bei mir.
Ach so.
Ich habe deine gelernt und du hast wahrscheinlich meine gelernt.
Ja, habe ich.
Ja. Balu, also Balu ist auch mein Privatleben, aber über den erzähle ich total gerne. Das ist eine Packung, ja.
Aber warum? Also warum hast du dir den...
Hund? Ja, also ich, ehrlich gesagt, ich hatte schon mal einen Hund für ein halbes Jahr mit 12 und meine beste Freundin hatte auch einen Hund, der mit 12 ist dann entlaufen, deswegen hatten wir ihn nur ein halbes Jahr als Kind, das war traurig, auf jeden Fall wollte ich schon immer einen Hund haben. Mhm. Und ich mag Hunde sehr und ich finde tatsächlich Tiere im Leben was sehr Schönes, sofern man ihnen denn das Leben bieten kann, was ihnen gerecht ist. Dann finde ich das sehr bereichernd tatsächlich. Es muss halt für beide Seiten bereichernd sein, sonst mag ich das gar nicht. Also dieses egoistische, Menschen halten sich Tiere, Ding, was wir so weit verbreitet leben, finde ich sehr, sehr unangenehm tatsächlich. Mhm. Und deswegen habe ich einfach ein bisschen gewartet, bis ich dachte, ich habe jetzt die Möglichkeit, einem Tier das Zuhause zu geben, was das Tier braucht. Da ich gedacht habe, ich schaffe jetzt kein Pferd, dachte ich, ich probiere jetzt mal einen Hund.
Ja.
Das hat sich ehrlich gesagt einfach so ein bisschen ergeben, weil in Wirklichkeit, um ganz ehrlich zu sein, habe ich es gar nicht so doll vorgehabt. Und dann ist es wie immer, wie häufig in meinem Leben, dass Nora sagt, guck mal, das ist eine super Idee, mach mal. Und dann mache ich das. Einfach die Verantwortung mal kurz hier rüber geschoben. Nein, das stimmt nicht. Ich habe es natürlich alles im vollen Bewusstsein gemacht. Aber ich war tatsächlich sehr, sehr unaufgeklärt, sage ich mal, für diese Situation, einen Hund aufzunehmen aus dem Tierschutz.
Und was hast du gelernt?
Dass man sich wirklich gut darauf vorbereiten sollte, dass man sehr viel Geduld braucht, dass das überhaupt nicht das ist, was man sich vorstellt.
Inwiefern?
Der braucht einfach extrem viel Zeit. Die sind meistens traumatisiert. Also jedenfalls den ich jetzt bei mir habe, das ist einfach ein schwer traumatisierter Hund. Der braucht extrem viel Aufmerksamkeit und Zeit und Ressource.
Also, von dir dann?
Genau, also Zeit, Ressource und Kraft und Geduld und Energie und besonders Know-how. Das ist halt auch so, ich habe wirklich das Gefühl, dass viele Menschen sich Tiere anschaffen, ohne irgendeine Ahnung zu haben von diesen Tieren, wie die funktionieren, wie die sprechen, wie die kommunizieren und vermenschlichen das häufig, ne? Dass man so denkt, der fühlt sich jetzt gerade so und so, weil das sieht für mich so aus, wie der sich wirklich fühlt und welche Signale tatsächlich gesendet werden. Ich weiß nicht, wie hoch da der Bildungsstand ist tatsächlich. Meiner war auf jeden Fall nicht so hoch. Ich hatte das Glück und die Intuition und das Glück, mir wirklich von vornherein eine sehr professionelle Tiertrainerin an die Seite zu stellen. Ohne die wäre ich komplett aufgeschmissen gewesen. Und die hat mir tatsächlich erst einmal die Sprache von Hunden beigebracht. Und das kenne ich schon von Pferden. Deswegen wusste ich, aha, ich habe eine Sprache zu lernen, zum Glück. Und dann muss man so ein Tier einschätzen lernen. Und das sind eben schon das sind keine kleinen Welpen mehr, die noch vor der Prägungsphase sind, sondern das heißt, es sind nicht geprägte Tiere oder traumatisch geprägte Tiere. Und das ist wirklich Sozialisationsarbeit, ne? Also eigentlich habe ich das Gefühl mittlerweile, dass der Hund, den ich da jetzt habe, ein nicht domestiziertes Tier war. Und dass es jetzt richtig, ja, also Resozialisierungsarbeit ist. Ich weiß nicht, ob das, oder überhaupt Sozialisierungsarbeit. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist ein bisschen meine Vermutung gerade.
Wenn ein neues Lebewesen ins Leben kommt, ja, zumindest bei den meisten ist es so, dann merkt man ja auch nochmal irgendwas, eine Veränderung bei sich selbst. Oder man merkt, oder nicht, vielleicht nicht nur eine Veränderung, sondern man stellt etwas fest über sich, was man vielleicht vorher nicht wusste. Mhm. Hast du das auch gehabt?
Also ich habe gemerkt, es gibt natürlich eine Belastungsgrenze, wo ich sagen kann, okay, ich werde dem nicht mehr gerecht, ich schaffe das nicht. So, es war ganz deutlich, dass es diese Grenze geben wird und dass ich, wenn ich sie erreiche, das nicht tragen kann. Ich habe aber gleichzeitig gemerkt, dass ich unwissentlich eine sehr große Verantwortung übernommen habe und dass ich die nicht einfach abgeben kann. Tatsächlich, ich habe gemerkt, dass ich offensichtlich jemand bin, der unbedingt die Verantwortung, die er sich aufhalst, dann auch tragen möchte. Weil ich finde das, ja, also ich könnte mir nicht gut in den Spiegel gucken. Das ist jetzt ein Tier, der wurde entführt. Ich nenne es jetzt einfach so, aus einem Land, weit weg von hier, wurde hierher gefahren in eine Umgebung, die er komplett nicht kennt. Alles neu für den, komplett neu. Völlig alleine. Und ich bin die einzige Person, zu der er ein Vertrauensgefühl aufbaut. Das heißt, wenn ich da bin, fühlt er sich sicher. Oder wenigstens einigermaßen und jetzt immer mehr.
Ja.
Das ist erstens ein wahnsinniges Geschenk. Also weil du, ich finde es einfach ein, also was, dass der einem das so schenkt, das zu sagen, ja, dir das Vertrauen schenkt tatsächlich. Ne? Das hatte ich schon ein bisschen mit meinem Pflegepferd, aber das ist jetzt natürlich nochmal eine andere Stufe. Und jetzt ist es halt so, wenn ich den jetzt weggeben würde, wäre der wieder komplett lost. Und ich kann das nicht, auch wenn ich weiß, das ist jetzt viel mehr Energie und Kraft, als ich dachte, dass ich zur Verfügung haben muss für das Tier und für diese Eingewöhnung in sein neues Leben. Es ist einfach wirklich viel mehr und es ist ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Trotzdem denke ich, ich kann das nicht machen. Das ist nicht möglich, weil der ist sonst einfach ganz doll allein und das habe ich ihm mit angetan, weil ich gesagt habe, na klar, ich bin bestimmt das beste Zuhause für so ein Tier, gib mal her. Und jetzt muss ich das tatsächlich auch sein, weil das hat er jetzt verdient.
Und das hast du auch nochmal neu über dich erfahren, dass du dann gar nicht sagen kannst, ach na ja, jetzt wird es mir doch ein bisschen zu viel, jetzt...
Genau, tatsächlich das. Also, dass ich, wenn es um Lebewesen geht, ich finde es total interessant, weil Großbritannien hat jetzt als erstes Land die Gefühle von Wirbeltieren anerkannt sozusagen oder ins, ich glaube nicht ins Grundgesetz aufgenommen, aber irgendwie so, dass es so einen Status bekommt. Das fand ich total interessant tatsächlich. Und so, also es ist einfach wirklich ein Lebewesen, wo ich nicht einfach sagen kann, ich probiere das jetzt mal aus, huch, war gar nicht so, wie ich mir vorgestellt habe, gebe ich mal wieder ab. So, ja. Das meine ich. Ne?
Du bist aber eigentlich ein Stadtkind, also bist hier in der Nähe aufgewachsen und jetzt, das hast du erst schon gesagt, Natur, Tiere für dich sehr, sehr wichtig. Wann kam das? Also so?
Eigentlich schon immer. Ich habe jetzt das große Glück gehabt, dass es ein freies Haus gab und ein freies Grundstück in dem Dorf, wo ich schon als Kind immer Ferien verbracht habe, Ferien und Wochenende, also so eine richtige Wochenend-Datscha. So eine kleine Ruine war das, die hat irgendwie 25 Mark Miete gekostet im Monat damals. In dem Dorf gab es jetzt ein freies Haus tatsächlich, also eigentlich ein Grundstück, das mit einer Ruine drauf und das durfte ich erwerben und das war sozusagen, es hat schon immer mein Leben begleitet, dass ich Ferien und Wochenende immer auf dem Land bin. Wir hatten nicht viel Geld, haben nie große Reisen gemacht oder sowas. Ne? Das waren halt immer die Reisen, die wir gemacht haben, waren halt nach Brandenburg oder Mecklenburg oder so. Und dadurch war das für mich schon immer, ich mochte als Kind Zelten zum Beispiel gar nicht. Ich mochte das alles überhaupt nicht so, auch so Fliegen auf den Arm und sowas alles. Da war ich ein richtiges Stadtkind. Dann zum Beispiel in diesem besagten Dorf sind wir noch richtig zur Bäuerin gegangen und haben uns frische Milch geholt. Und diese frische Milch habe ich nicht getrunken, weil mir war das zu natürlich.
Ja, deswegen frage ich, weil die meisten Stadtkinder haben das. Also ich habe
ganz
das,
doll, als Kind ganz doll. Mittlerweile natürlich gar nicht mehr. Jetzt ist es, wenn man so schön erwachsen ist, macht man genau dasselbe, was die Eltern damals gemacht haben. Ist doch super.
Und das heißt, du bist dann als Kind immer was in der Woche, bist ja hier irgendwo in Mitte groß geworden?
Ja, so ein bisschen vagabundenmäßig, ne? Also ich bin in Hohenschönhausen und in Mitte und Prenzlauer Berg groß geworden, kann man so zusammenfassen. Ich bin viel umgezogen als Kind auch.
Und was hast du dann hier so gemacht? Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich meine, das ist ja dann, wie alt warst du, als die Wende kam? Fünf warst du. Und du bist dann hier so rumgetigert. Also erkennst du noch irgendwas wieder?
Also klar, ich kenne alle Straßen und alles, den Wasserturm natürlich und den Kolwitzplatz, den Friedrichshain, das ist mir alles extrem vertraut aus meiner Kindheit. Natürlich sieht das alles ganz, ganz anders aus als früher, das kann man gar nicht anders sagen. Also es fühlt sich für mich nicht mehr an wie mein Zuhause von früher, weil es sich so doll verändert hat. Was habe ich gemacht? Wir sind auf den Dächern rumgekraxelt die meiste Zeit tatsächlich, weil die hängen alle hier zusammen und früher in der Dunkerstraße waren viele besetzte Häuser und da sind wir heimlich nachmittags hoch.
Also bist du mit deinen Freundinnen einfach rein, genau. Ja, und habt gesagt,
ganz hoch, da war niemand, man durfte niemandem begegnen. Die Menschen, die da gewohnt haben, die Punker, die haben schon aufgepasst, dass man da nicht hochgeht. Die hatten auch oft der Hunde logischerweise, das heißt, es war immer schon ein Abenteuer hochzukommen heimlich. Und wenn man dann oben war, sind wir da spazieren gegangen auf den Dächern.
Das geht jetzt alles nicht mehr, weil es so Arschlöcher gibt, die jetzt so Dachgeschosswohnungen haben.
Na, hoffentlich, weil es ja auch gefährlich. Also wenn ich da jetzt manchmal zurückdenke, ich bin da wirklich teilweise über, keine Ahnung, 50 Zentimeter breite Dinger gelaufen und dann ging es halt 500 Meter runter. Oder wie hoch ist so ein Haus? 500 Meter stimmt wahrscheinlich nicht, aber
aber so erinnere 80, ich mich 100. auch an Berlin, so die ersten.
Gefühlte 500, ja.
Also die ersten so Dächer ist auf jeden Fall auch ein ganz, also sehr, sehr viele Dächer am Prenzlauer Berg. Und was aber wunderschön ist eigentlich auch. Also das, dieses so, wir haben auch ganz oft draußen geschlafen. Ja. Oben auf dem Dach, eine Freundin von mir hat auch da in der Nähe von der Dunkerstraße gewohnt und da konnte man dann draußen, da gab es ein Bett oben, da konnte man draußen, konnte man pennen.
Hattest du keine Angst, dich runterzurollen?
Nee. Hättest du Angst gehabt?
Lustigerweise, ich hatte immer Hochbetten als Kind. Teilweise wirklich, und wir hatten, das ist ja so typisch, wenn man in Berlin groß geworden ist, dass früher diese ganzen Altbauwohnungen nichts gekostet haben und man ist halt mit 20 Meter hohen Wänden groß geworden und altem Parkett und Stuck, das war alles völlig normal und nicht besonders teuer. Also ich, wie gesagt, wir hatten nicht wirklich viel Geld und trotzdem haben wir in solchen Wohnungen gewohnt mit viel Platz und viel Deckenhöhe und da hatten wir immer Hochbetten, die auch so auf 3 Meter Höhe waren oder so. Ich bin tatsächlich auch als Kind auch einmal rausgefallen. Also eigentlich dürfte ich nicht haben, aber wenn ich mir jetzt überlege, jetzt auf so einem Dach zu schlafen, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich mag Begrenzung.
Okay.
Oder? Ist ein schöner Satz.
Es ist ein schöner Satz, ich mag Begrenzung, das ist die Überschrift. Ich habe gelesen, dass du irgendwann beim Clown erwischt worden bist, im Kaufhof am Alexanderplatz und dass dein Vater sehr interessant reagiert hat, indem er dir einfach eine Erhöhung des Taschengelds gegeben hat. Mhm. Was ich absolut richtig finde, aber der ungewöhnlichste Move, den ich je gehört habe, wie ein Elternteil auf so etwas reagiert.
Ich glaube, es hat tatsächlich dazu geführt, dass ich nicht mehr geklaut habe. Die Ansage war, okay, wenn du klaust, dann scheint dir was zu fehlen.
Woher hatte der das?
Weiß ich nicht, muss ich ihn mal fragen.
Du stimmst mir zu, dass das eine ungewöhnliche Reaktion ist.
Es hat mich auf jeden Fall ganz doll überrascht, schon als Kind. Ich weiß, dass ich überrascht war, weil ich natürlich dachte, ich kriege Ärger. Ich habe jetzt schon auch Ärger bekommen. Es war jetzt nicht so, dass es alles total easy war. Es war zweigeteilt, die Reaktion. Die Reaktion war, ich musste in den Kaufhof reingehen und sagen, ich habe das geklaut. Das war mega unangenehm. Also es ist auch unangenehm. Dann musste ich das von meinem Taschengeld bezahlen und dann wurde mein Taschengeld erhöht. Also es war schon ein bisschen eine kombinierte Situation und auch nicht nur angenehm für mich. Genau, von daher habe ich zum einen gemerkt, wie unangenehm es ist, da, wenn man das zugeben geklaut hat. Deswegen habe ich einfach ab da nie mehr zugeben. Nee, stimmt nicht. Und aber es wurde eben auch gesagt, okay, also wenn du klaust, dann scheint dir irgendwas zu fehlen, deswegen erhöhen wir das Taschengeld. Ja, ich weiß nicht, woher das kam.
Und für was hast du Ärger gekriegt? Also welche Dinge haben nicht die Reaktion hervorgerufen?
Ach so, ich habe nicht viel Ärger bekommen als Kind. Also nee, kann ich nicht sagen. Ich bin einmal unangekündigt weggeblieben nachmittags. Dazu muss man sagen, es war wirklich in meiner Kindheit noch so, dass man viel früher gefühlt jedenfalls alleine von der Schule nach Hause gefahren ist durch die halbe Stadt. Ich bin wirklich durch von Mitte nach Hunschenhausen gefahren. Ne? In Hunschenhausen meine Mama gelebt, in Mitte war meine Schule. Ja, also einmal habe ich Ärger bekommen, weil ich eben weg war, ohne Bescheid zu sagen. Da hat sich mein Vater große Sorgen gemacht. Aber ansonsten, ich habe einmal Ärger bekommen, das ist mir wirklich hängen geblieben und das finde ich ganz toll auch. Da habe ich mich lustig gemacht über meinen großen Bruder, weil der so Hochwasserhosen getragen hat. So halt so, weil das uncool ist und so, ne? Habe ich so ein bisschen auf dem rumgehackt und dann wurde mein Vater richtig wütend. Hat gesagt, der kann das tragen, was er will. Der wird wahrscheinlich sogar noch Trendsetter sein damit. Der war so richtig. Und es ist nämlich lustig, weil man, und mich hat es ganz doll verletzt, weil ich dachte so, ich habe ja auch recht und so.
Sieht kacke aus.
Ja, genau.
Sieht doch immer scheiße aus.
Und tatsächlich ist es so, dass alles, was mein Bruder, also es war auch schon immer so Muse und Coldplay, das hat er alles schon gehört, bevor es Mainstream wurde. So, der hatte wirklich schon immer, und eben, der sieht jetzt, also alles, wie der damals gekleidet war, ist jetzt so das, wie alle in Mitte rumlaufen, so ungefähr. Also es ist so ganz, fand ich ganz interessant.
Was hat dein Vater beruflich gemacht oder macht er beruflich?
Mein Vater ist Krankenpfleger, Altenpfleger mittlerweile.
Und woher hast du dieses Geschichten erzählen wollen, dieses sich in Geschichten so rein, viel, wir haben schon über Bücher gesprochen kurz, aber woher kommt das?
Ich glaube, ehrlich gesagt, das habe ich schon immer, also es ist so wie, als würde, hätte das einfach nicht aufgehört. Das macht man als Kind und dann hört man nicht auf. Ich habe als Kind mit meiner besten Freundin, die in der Dunkerstraße gewohnt hat, mit der ich auf die Dächer gelaufen bin, wir haben jeden Abend Nachmittag Bonanza gespielt, so nachgespielt, wie Kinder das halt machen. Also ich habe einfach, wir haben immer gespielt. wie es zum Geschichtenerzählen kam, das kann ich gar nicht so richtig festlegen, aber...
Aber wie konntest du es bewahren vielleicht? Also weil irgendwann...
Naja, das war halt mein Beruf dann, ne? Also Geschichten erzählen noch nicht gleich, aber Geschichten mitschreiben oder interpretieren oder spielen, das ist ja schon mein Beruf geworden.
Mit 10.
Mit 11 und dann mit 15 regelmäßig. Von daher habe ich einfach nie so richtig aufgehört zu spielen.
Glaubst du, also du bist ja Schauspielerin, soweit ich, wenn ich richtig informiert bin. Und das ist ja irgendwie alles so, zumindest was ich gelesen habe, zufällig passiert und zugefallen. Da Akrobatik, dort entdeckt, dann hier mitgespielt und dort und so weiter und so fort. Ich habe das neulich mit Heinz Strunk hier auch besprochen und der glaubte, dass man im Grunde schon gestimmt zur Welt kommt. Und wenn man so deine Sachen liest, dann denkt man eigentlich, ja, also das, also so, du hast gerade gesagt, du hast nie aufgehört zu spielen und machst eigentlich im Grunde das noch, was irgendwie Bonanza und deine beste Freundin irgendwie mit 6 schon gemacht hat.
Finde ich gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe im Soziologiestudium, Soziologen stellen sich ja gerne diese Frage, ist man vorherbestimmt, genetisch vorherbestimmt oder wird man geprägt? Finde ich sehr spannend. Ich glaube, dass es natürlich ein Zusammenspiel ist. Ich glaube, dass wir etwas in uns tragen, was unser Potenzial ist. Und das ist, glaube ich, von Anfang an da. Und die Frage ist nur, wie sehr darf man dieses Potenzial entdecken und dann leben? Wo empfindet man die größte Lust und die größte Kreativität und den größten Spaß? Weil ich glaube tatsächlich, dass man darin dann auch gut ist. Was zündet das innere Feuer an bei einem? Und das ist, glaube ich, etwas, das ist schon immer da. Das hat bestimmt auch was mit Prägung später zu tun, also welche... Aber wie man auf Dinge dann reagiert oder wie man damit umgeht oder was einen dann sozusagen, ja, lodern lässt. Ich weiß nicht, ob es vorherbestimmt ist so richtig.
Und würdest du sagen, dass dein Potenzial die Schauspielerei ist?
Nö. Ich würde sagen, mein Potenzial, also ich finde das Regie führen und das Filme schaffen und das Geschichten erzählen tatsächlich noch spannender für mich.
Das Schöpferische.
Ja, also ich glaube, wie soll ich sagen, einen Moment zu einem Kern zu bringen, so durchlässig, also wahrscheinlich hat es dann auch was mit dem Spielen zu tun, zu sein, dass jemand dich oder die Situation oder den Moment fühlen kann. Das ist, glaube ich, der Punkt, den ich spannend finde. Also etwas Großes und Ganzes in einem Moment spüren zu lassen.
Hast du ein Beispiel dafür? Also wo es dir vielleicht auch so gegangen ist?
Naja, also ich glaube, wenn man Geschichten erzählt im Kino oder generell Geschichten erzählt, dann geht es ja darum, dass jemand sich die Geschichte anguckt und sie versteht und nachempfindet und sich identifiziert oder damit auseinandersetzt oder davon berührt wird. Und es ist aber eine ganze Geschichte, die kann man gar nicht so runterbrechen auf einen kleinen Moment oder auf eine Sache, die man so in Wort fassen kann, sondern es ist eine Gesamtsituation von einem Individuum in einem Moment, was aber ein komplexes gesellschaftliches Phänomen zum Ausdruck bringt. Das finde ich spannend und das fühlbar zu machen in einem kurzen Moment. Ich glaube, ich kann das nicht so an einem einzelnen Moment, da müsste ich kurz länger drüber nachdenken, ob es einen exemplarischen Moment gibt.
Ich hatte den Moment ja, also in deinem Film. Genau das, weil es, und ich glaube, ich habe das dir erst erzählt, ich habe Wunderschön gesehen und lag im Bett, habe gelacht bei einer Szene, in der Nora... Sie spielt eine Lehrerin und ihr wird gesagt von einem Verehrer, dass er sie liebt. Und sie und
nee, es ist, dass sie ihn liebt.
Ach so, er, genau. Er sagt ihr, dass sie ihn liebt. Und das ist im ersten Moment, das ist irgendwie, ist es komisch, weil es so merkwürdig ist, dass es jemand sagt. Und dann musste ich weinen. Und ich kann nicht sagen, warum.
Aber musstest du wegen ihrer Reaktion weinen und lachen oder wegen ihm, also was er sagt?
Ich musste...
Einfach wegen der Situation.
Ich glaube, es wurde etwas angerührt in mir, was etwas Größeres ist. Mhm. Was gar nicht so genau... Da ist irgendein Punkt, wo sich meine zukünftige Osteopathin mal drum kümmern könnte. was irgendwie angefasst wurde. Und ich fand das total... Ich habe das gemerkt und habe mich auch vorgeperspektiv angeguckt, weil ich es nicht begriffen habe. Und dann habe ich aber gemerkt, zum einen, das habe ich auch Nora geschrieben, die Kunst des Schauspielens, also nämlich das zu vermitteln und aber natürlich auch der Regisseurin, das zu vermitteln, dass irgendwie etwas passiert, dass etwas transportiert wird und auch sowas Diffuses wie ich lache und weine. Erklären kann ich es noch nicht, aber vielleicht kannst Können Sie es
mir erklären? Ich weiß auch nicht, ob ich das so erklären kann tatsächlich, aber ich glaube tatsächlich, also das ist jedenfalls immer mein Wunsch, wenn ich eine Geschichte erzähle, dass man, genau was du meintest, dieses Universelle einfängt, ne? Weil es gibt ja Menschheitserfahrungen oder Themen, sowieso Urthemen, die natürlich auch immer variieren und auch kulturell verschieden sind. Und trotzdem gibt es so wie Menschheitsgrundfragen und Situationen.
Welche sind das?
Naja, werde ich gesehen? Sind wir Wölfe oder sind wir eine liebende Gemeinschaft? Also auf jeden Fall glaube ich, dass es einfach so Sachen gibt, die uns alle im Urkern irgendwie bewegen. So.
Ja.
Und die auch in dem, wie Menschen dann durch die Welt laufen, zum Ausdruck kommen, logischerweise. Und das da so ein bisschen die Lupe raufzulegen. Weil ich habe das Gefühl ganz oft, dass wir uns ganz viel mit so einem normativen Blick von außen betrachten und dass es tatsächlich ganz oft möglich ist, Erleichterung zu verschaffen, indem man netter zu sich ist oder sich ein bisschen befreit von normativen Erwartungen und tatsächlich wieder eher zum Ursprünglichen zurückkommen kann. Und ich glaube, sowas kann ein Film tatsächlich leisten, dass man, ja, wie, dass man sich, das hört sich total bescheuert an, aber dass man sich einfach so ein bisschen umarmt.
So. Wann ist dir das passiert als Schauspielerin oder auch als, es muss ja gar nicht als Schauspielerin sein, sondern als Filmkonsumentin. Also, dass du gemerkt hast, hier spielt jemand, das könntest du jetzt selbst sein oder jemand anders, den du siehst, und da passiert das. Also da ist diese Kraft der Geschichte oder die Kraft des Kinos, des Films.
Ich finde es gar nicht so selten, glaube ich, ehrlich gesagt. Ich finde, man geht ja gerne mit, also man überlässt sich ja wirklich gerne Geschichten und man verzeiht ganz viel und nimmt ganz viel mit. Es geht mir in letzter Zeit viel bei Serien so, die mich wirklich, also weil ich das Gefühl habe, dadurch, dass sich gerade die Narrative so ein bisschen verändern, werde ich viel mehr inkludiert in Geschichten. Und das ist für mich eine unglaublich spannende Entdeckung, weil das, was ich am allermeisten dabei entdecke, ist, wie selbstverständlich ich es genommen habe, dass es vorher gar nicht so war.
Was meinst du damit?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass mehr weibliche Geschichten erzählt werden aus weiblicher Perspektive. Wobei ich das immer schwierig finde, das so zu trennen, ne? Vielleicht sagen wir, stimmt es auch nicht aus weiblicher Perspektive allein, sondern aus, es wird einfach inkludiert, die Rinde erzählt, glaube ich, dass es uns deutlich wird oder dass es auch Gesellschaftsnorm wird, dass es nicht nur eine Perspektive gibt, sondern viele und dass man versucht, in einer Geschichte offen zu sein für die verschiedensten Perspektiven und Bubbles, ne? Dass es einfach unterschiedliche Wahrheiten gibt. Das finde ich, merke ich, dass mich das, dass dadurch andere Geschichten plötzlich stattfinden. Und es gibt, ja, wirklich, also ich wurde, ehrlich gesagt, eins, wo es mich richtig umgehauen hat in letzter Zeit, war Stranger Things. Mhm. Ich finde es ganz toll, wenn man es schafft, das nicht, also bei Stranger Things ist es so, das ist eine Serie, die jetzt erstmal Science Fiction ist oder was, ne, so. Aber eigentlich geht es ja um Trauma. Also das, was dann da wirklich erzählt wird, ist ein Kind, was eine unglaubliche Gewalt erlebt hat und wie dies schafft, diese Wunde zu verschließen in die andere Welt. Ich meine, das muss man sich einfach mal rein psychologisch angucken, das Ganze. Also ich fand das einfach, mich hat das komplett umgehauen, wie diese, wie da so unterschwellig ein Riesenthema, Menschheitsthema drunter steckt, aber die Verpackung sieht gar nicht so aus. Und das finde ich einfach wahnsinnig toll, muss ich sagen. Das kriegt mich dann auf einer, da kriege ich richtig Gänsehaut, dass man sozusagen so ganz viele verschiedene Ebenen erzählt und aber erzählerisch macht, ne, bildhaft. Das ist das, was Kino kann, glaube ich, dass du eben, ja, das einfach verbildlichst. So.
Und magst du daran, dass man eben das auf den ersten Blick sagt, oh ja, Science Fiction und so ein bisschen cool, coole Mucke und so weiter und so fort, aber dass man, wenn man so tiefer gucken will, dass man dann auch beim menschlichen Traumata ist? Also das ist so ein bisschen, also trojanisches Pferdmäßig, das daherkommt?
Ja, also vielleicht, wobei ich eigentlich das Gefühl habe, eine wahrhaftige Geschichte hat das immer, ganz automatisch. Egal, welches Genre du dir überlegst, egal, worauf du Lust hast, egal, welche Geschichte du erzählen möchtest, eigentlich, finde ich, gehört es immer ein bisschen dazu. Also, dass man, ich finde einfach nur gut, dass das nicht ausgelassen wird, ne? Dass es einfach ein Teil in jedem Genre wird. Und es wird auch nicht mehr von Männern und Frauen erzählt in der Serie, sondern einfach nur noch von Menschen und von so ganz ursprünglichen Wünschen und Bedürfnissen und es ist eine unglaublich, ich weiß nicht, ich glaube von den Werten, die mir dort gezeigt werden, ist es das, womit ich mich am meisten identifizieren kann, wie mit Freundschaft umgegangen wird, mit Augenhöhe, mit, also was da sich wie angeht. Ich habe mich einfach so total aufgehoben gefühlt. Mhm. Und trotzdem die ganze Zeit war es einfach Unterhaltung. Es ist ja nicht, es war nicht, genau, es ging nicht darum, jetzt das wahre Leben abzuzeichnen in dem Sinne, also vielleicht auch, aber es war einfach so fantastisch erzählt, auf eine fantastische Art und Weise. Und das finde ich unglaublich, also fand ich einfach ein richtiges Meisterwerk da drin.
Aber wir hatten das ja erst schon, diesen, du hast nicht aufgehört zu spielen, also du bist reingerutscht und bist dabei geblieben, aber irgendwas hat sich ja daran gehalten. Jetzt hast du ein Beispiel genannt, bei Stranger Things, was jetzt aktueller ist, aber wann hast du gemerkt, weil es gibt ja einige Leute auf der Welt, die Kinderjobs machen, die Ferienjobs machen, aber die wenigsten machen das noch und du bist ja dabei geblieben. Was hat dich festgehalten?
Also ich wurde gar nicht immer festgehalten. Es gab tatsächlich Zeiten, wo es mir keinen Spaß gemacht hat, so. Oder wo es mir auch zu anstrengend war oder mich auch zu sehr verletzt hat, ne? Weil so spielen, wenn man das wirklich ernst nimmt, kann ja sehr, sehr aufreibend sein. Und ich bin wirklich sehr jung da reingekommen. Und
sehr jung, auch krass erfolgreich gewesen. Also so zumindest
ja, mein Blick darauf. Ja, das weiß, da habe ich nie so drauf geblickt tatsächlich, aber oder das hat mich damals jetzt nicht beschäftigt, sondern eher, dass man sich halt natürlich auch schützen muss sozusagen, sowohl in diesem ganzen Gebilde der Branche als auch als Mensch in so einer Figur oder in so einer Geschichte. Ne? So, und deswegen war das schon auch immer eine große Herausforderung, der Beruf. Und es ist ja auch gar nicht so, dass ich das nur gemacht, also nur in Anführungszeichen, also dass ich allein das gemacht habe. Ich habe immer nebenbei andere Sachen gemacht tatsächlich. Wie nochmal studiert oder mich eben mit anderen Sachen beschäftigt, so die was anderes zum Inhalt hatten. Ich glaube, wo ich gemerkt habe, das ist was mich richtig komplett ausfüllt, so dass ich gar nichts anderes mehr machen möchte, war tatsächlich das erste Mal, als ich den kleinen Kurzfilm gemacht habe und gar nicht gespielt habe. Also ja. Wobei ich das Spielen extrem liebe und auch sehr gerne mache. Aber die Gesamtheit des Geschichtenerzählens sozusagen, das ist das, was mich wirklich anfixt.
Wie machst du den Unterschied? Also für mich ist das Geschichtenerzählen, als wie du es machst, eben jetzt auch mit Wunderschön, ist eher was Schöpferisches, wie ich schon gesagt habe. Und das Schauspielen ist eher etwas Darstellen, aber es ist nicht Erschöpfen, sagt man Erschöpfen?
Doch, ich glaube, das Schauspielen ist das Erschöpfen im Schöpferische im Kern dann am Ende.
Ja.
Klar, du musst es ja, also alles, was der Schauspieler nicht versteht, werde ich als Zuschauer auch nicht verstehen. Ich glaube, du kannst viel tricksen beim Film, ganz viel, aber richtig hohe Kunst, richtig toll, richtig berührend wird es dann, wenn Schauspielerinnen und Schauspieler wissen, was sie gerade spielen, in welchem Moment die Figur sich gerade befindet, den gesamten Gedanken des Moments begriffen haben und durch sich durchlaufen lassen. Dann wird es richtig, also das ist für mich, merke ich immer mehr als Regisseurin, die größte Aufgabe, dass die Spielerinnen und Spieler wissen, was gerade das Ding ist, der Moment, wo so. Und man kann ganz viel dazu tun. Ne? Film hat unglaublich viele Möglichkeiten. Aber diesen Kern, den kriege ich nicht geschummelt. Den kriege ich auch nicht gezaubert. Das finde ich tatsächlich. Und es gibt bestimmt Sachen, da kann man drüber hinweg retten oder kann man miterzählen. Aber wirklich richtig, dass es so ins Herz geht, das hat was damit zu tun, dass Nora ganz genau begreift, was sie da berührt im Herzen.
Das ist deine Aufgabe als Regisseurin
und auch als Schauspielerin genauso, ne? Genau. Aber einen Moment zu schaffen, erstmal, der die Möglichkeit gibt. Das ist ja, ne, du musst dir erstmal die Geschichte und den Moment erfinden und schaffen und dann auch in Texte umsetzen oder in Momente oder in Gesten oder in Situationen, die das möglich machen und dann, ja, einfach auch mit entscheiden. Ich glaube, das ist, am Ende erzählt man ja die Sachen dann auch zu Ende. Also welchen Moment ich raussuche und welchen nicht. Das sind ja wirklich große Entscheidungsprozesse, die dann nochmal passieren, nachdem man gespielt hat. Und das ist, glaube ich, das, was ich meine mit ganzheitlich Geschichten erzählen, dass ich den Prozess von Anfang bis Ende mitgestalte.
Du hast mal über dich gesagt, dass du, hast ja auch gerade schon gesagt, ne, dass du nebenbei Sachen gemacht hast, du hast Soziologie studiert und Politik und du hast dich selber mal als eine Streberin bezeichnet. Wie kriegst du diese beiden Pole zusammen? Weil das eigene, das Streberische, so wie ich zumindest, herzliche Grüße an meine Schwester, kenne, ist Kontrolle behalten wollen und richtig vorbereiten, dass man alles weiß und so weiter und so fort und dann hat man ja alles und so weiter. Und das, was ich über Schauspielerei weiß, ist eigentlich das Loslassen und sich fallen lassen und eigentlich nicht Kontrolle. Du hast erst schon gesagt, du magst Grenzen. Wie kriegst du diese beiden Pole zusammen?
Also ich glaube, für mich ist Streberin sein, bedeutet für mich der Wahrheit auf den Grund kommen, der Sache. Also das heißt, ich möchte es genau wissen. Ich möchte gar nicht mega vorbereitet sein. Ich bin tatsächlich häufig gar nicht gut vorbereitet. Ich lerne ganz oft Text in der Maske. Es geht eher darum, dass wenn ich was lerne oder ein Thema vor mir habe, dann möchte ich das gerne wirklich ergründen. Und das ist das, was ich als streberhaft bezeichne. Und das hat eher was mit keiner Ruhe geben zu tun. Ne? Das ist, ich kann schlecht ein Buch überfliegen. Ich muss es lesen. Ich kann ganz schlecht. Und es hat seine guten und negativen Seiten. Ne? So, aber ich muss es bis zum Grund machen. Ja, so. Und das hat für mich gar nicht so wahnsinnig viel mit Kontrolle behalten zu tun, tatsächlich. Nein. Nee, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, es geht mir nicht darum, mega vorbereitet zu sein oder so ganz genau alles abstecken zu müssen, weil ich glaube, das funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad, gerade in einer kreativen Arbeit, weil es gibt Funken, die gehen über mich hinaus, die kann ich nicht vorbereiten, die kann ich auch nicht kontrollieren, das funktioniert gar nicht. Ich muss einen Boden bereiten und dann, ja, die restlichen Prozent, die passieren oder passieren nicht. Also das ist tatsächlich dann nicht mehr in meiner Hand. So. Von daher, ich weiß nicht, also so Kontrolle, interessiert mich nicht so. Mich interessiert mehr die Sachen wirklich wissen und nicht so tun als ob. Wovon ich einfach gar kein Fan bin, ist so tun als ob. Das ist eher was, das ja interessiert mich einfach nicht. Und das ist vielleicht das, was ich mit Streberin meine. Mhm. Wobei man als Schauspielerin ja ständig so tut als ob.
Das stimmt. Dennoch gibt es aber, glaube ich, schon einen Unterschied zwischen Regie führen und spielen, oder?
Na klar.
Und das sind also zwei völlig andere Kompetenzen,
die es da eigentlich braucht. Ja, das ist eher so Übersicht behalten und reingehen. Also als Schauspielerin darf ich eigentlich als Figur nicht die Übersicht, also es kommt natürlich auch immer auf die Figur an und auf die Geschichte, aber eigentlich ist meine Aufgabe als Schauspielerin richtig reinzutauchen. Und als Regisseurin ist meine Aufgabe, den Überblick zu behalten und das Gesamtpaket. Und außerdem die ganze Zeit ansprechbar zu sein und Entscheidungen zu treffen, permanent, die ganze Zeit. Und als Schauspielerin brauche ich eigentlich eine Bubble? Muss ich abschalten können? Muss ich die Leute um mich rum vergessen können? Ne? Also muss ich mich in den Moment, das ist ja ein sehr künstlich erzeugter Moment, der ist ja nicht wirklich da, der ist auf der Leinwand hinterher da, aber am Set ist der so ja nicht da. Das heißt, den muss man sich ja wirklich, den muss man Wirklichkeit werden lassen und dafür muss ich eigentlich in den Tunnel rein. Und die Balance zu halten zwischen Übersicht und Tunnel, das ist tatsächlich eine krasse Aufgabe, muss ich also zunehmend sagen, dass ich die tatsächlich gar nicht so easy finde.
Und hast du aber versucht, eher das eine zu sein als das andere? Also manchmal nerven ja Himmelsrichtungen, die es einen zieht. Mal zieht es einen mehr zu der Ordnung, mal zieht es einen mehr zu der Freiheit. Und manchmal, gerade wenn man in der Freiheit ist, will man mehr die Ordnung und so weiter und so fort. Also kennst du dieses Polige, was sich manchmal gegenübersteht und was man nicht so richtig, wo man denkt, ich muss mich mal entscheiden, bin ich jetzt eher Schauspielerin oder bin ich jetzt eher Regisseurin?
Nee, ich habe gar nicht die Noten, also ich will mich gar nicht entscheiden, tatsächlich. Ich will eigentlich, also ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich so Pole habe vom einen Extrem und dem anderen, sondern ich habe eher die ganze Zeit den Wunsch, dass ich bei mir sein will. Und also ich will nicht bei mir sein, wenn ich spiele, da geht es gar nicht darum, bei mir zu sein, aber also wie soll ich sagen, in meiner Wahrheit sein will. Ne? Also das heißt, wenn ich gerade spiele, dann habe ich ja eine bestimmte Wahrheit von dieser Aufgabe und von diesem Beruf und die möchte ich gerne so gut wie möglich schaffen, so, also, oder möglich machen oder zum Erblühen bringen, so kitschig sich das jetzt anhört, ne, und dafür brauche ich einfach nur bestimmte Möglichkeiten, also eigentlich muss ich am besten kennenlernen, welchen Boden brauche ich, damit ich das schaffe, damit ich das kann, damit ich wirklich an mich rankomme da oder an etwas rankomme oder das erfüllen kann, sozusagen, oder zum Erblühen kommen lassen kann, ne, das ist, finde ich, viel interessanter, ich finde viel interessanter den Moment, den ich mir vorgenommen habe, komplett zu erfüllen. So, das finde ich viel befriedigender so. Also gar nicht sozusagen zwischen Kontrolle und Freiheit hin und her. Ich glaube, das gehört für mich so ein bisschen zusammen, ehrlich gesagt. Ich habe da gar nicht so einen Konflikt mit. Ich habe eher das Gefühl, okay, es kommt auch immer auf die Figuren drauf an, die ich spiele. Also manche Figuren vertragen sich besser mit dem Regieführen und manche nicht in manchen Geschichten. Und dann gucke ich mir an, okay, das ist jetzt die Aufgabe für den Tag. Manche Szenen vertragen sich auch besser mit dem Regieführen als andere. Und das ist tatsächlich dann eher was, dass ich weiß, damit das komplett gut werden kann oder voll werden kann oder kreativ werden kann oder dass ein Funke überspringen kann, brauche ich dafür Unterstützung, die und die Situation, eine Pause davor, ein Team, was einen Regieassistenten, der weiß, heute bin ich nicht ansprechbar, ne, so eine ganzen Sachen. Also ich brauche eher ein Bett, in dem ich mich bewege oder ein Surrounding, dass ich sozusagen eine Situation aufbauen kann, die mir das möglich macht.
Ich versuche es mir mal ein bisschen noch bildlicher vorzustellen. Du hast, egal ob jetzt als Schauspielerin oder als Regisseurin, möchtest du einen Moment kreieren? Das ist das, was du als Boden auch nennst. So, du hast diesen Moment und dann ist es dir eigentlich egal, ob du durch Ordnung oder durch Freiheit dahin kommst. Hauptsache, du kommst dahin und du überlegst oder diktierst auch ein Stück weit, was du von deinem Umfeld bekommst.
Ich glaube, das tut der Moment.
Ah, okay.
Das ist wirklich momentabhängig. Also wenn ich weiß, wenn ich das Gefühl habe, das ist das, was wir erzählen wollen und ich sage jetzt wir, weil ich mache das nicht allein, sowohl das Team als auch meine Mitstreiterinnen und Streiter sind darin integriert. Das heißt, der Moment wird das brauchen, der braucht das und dann muss man das vorbereiten.
Aber wie kriegst du diese Klarheit hin? Weil das ist ja wirklich die Anforderung an so einen Moment ist ja absolute Klarheit, sonst kannst du es ja auch nicht vermitteln.
Ist auch unterschiedlich, hängt tatsächlich auch von dem Moment ab. Manche Dinge weiß man schon in der Drehbucharbeit. Also es ist ja so, das ist ja das Schöne daran, dass ich bei den letzten Arbeiten auch schon in der Bucharbeit involviert war. Das heißt, ich kenne die Momente, ich weiß, was ich erzählen will, ich weiß, was dieser Moment für die Geschichte oder die Figur bedeutet. Und das heißt, ich weiß, worauf ich hinaus will. Und ich werde dann nochmal ergänzt oder weitergetragen von denen, die es tun. Weil ich finde tatsächlich Schauspielerintuition etwas unglaublich Spannendes. Das merke ich auch an mir selber, dass man bestimmte Sachen gar nicht, wie gesagt, in Worte fassen kann. Mhm. Sondern da gibt's was drunter, was größer ist als man selbst. Und das lässt man dann durch, im besten Falle. So, und
ist das das, was wir erst auch hatten, mit so einem gewisser Weise gestimmt auch schon zu sein? Also als gestimmt zur Welt zu kommen?
Ach so, nein, das hat wieder was mit mir zu tun. Ich meine, wenn ich einen Moment in einer Geschichte erzähle, wenn es eine gute Geschichte ist, dann ist sie ja größer als ich.
Ja.
So. Und,
okay, verstanden.
Genau, und den Moment der Geschichte, die Wahrheit der Geschichte und der Figuren, die darin stattfinden, um exemplarisch etwas Ursprüngliches von uns allen zu erzählen oder zu zeigen oder spüren zu lassen, das ist etwas, das ist größer als ich. Ich kann das nicht, ich muss schaffen, dass man das durchlässt. Und das kann ich auch nicht alleine sagen, sondern da sind ja dann auch mehrere, es gibt ja mehrere Wahrheiten daran beteiligt. Genau, das mit dem Gestimmtsein, das hat ja was mit mir zu tun. Aber
das ist das, was du meinst mit Urthema.
Ja.
Okay, jetzt habe ich es verstanden. Und wie machst du das? Also du möchtest es ja vermitteln. Also du hast für dich das ja entschieden, jetzt mache ich wunderschön. Das ist, hier gehe ich auch ein Urthema nach. Wie vermittelst du deine Vision? So einem Team, so einer Mannschaft.
Naja, weil die müssen es ja. Das ist ja ein Drehbuch, das lesen die alle. Und dann, das finde ich immer.
Sie lässt sich nicht in den Zauberkasten gucken.
Warum?
Nein.
Ich weiß gar nicht, durchs Drehbuch und dann einfach durch, man redet halt so. Tatsächlich glaube ich auch, dass ganz oft das gar nicht so klar ist. Tatsächlich glaube ich, dass viele das erst verstehen, was ich meinte, wenn sie einen Film sehen.
Und die sagen dann einfach, ach, weißt du was, die Caro Herfurt, die ist ja auch eine Nette, da gehen wir einfach wieder hin.
Es gibt bestimmt unterschiedliche Gründe. Manche finden mich nett, manche nicht. I don't know. Aber das da mit dabei zu sein, ich glaube, also klar, wenn jetzt Schauspielkollegen kommen, dann unterhält man sich einfach sehr intensiv über das, was man erzählen möchte und was die wichtigen Aspekte daran sind und was die Aspekte für einen in der Geschichte sind, die drunter liegen, die man gar nicht so eins zu eins erzählt, sondern die miterzählt werden oder die, auf denen wir quasi laufen, auf der unsere Geschichte stattfinden.
Kannst du es mir vielleicht wirklich mal erklären am Fall von Wunderschön? Also wenn du...
Wunderschön sind ja 5 Geschichten.
Ja, aber nein, aber das muss ja irgendwie, also trotzdem liegt ja eine Urgeschichte dann wieder drunter. Liegen ja nicht, es sind 5 verschiedene Geschichten, Episoden, aber trotzdem gibt es ja auch da wieder ein Urthema.
Ich glaube, das Urthema ist, wie sehr lassen wir uns von dem Potenzial, wo wir wieder sind, was wir in uns tragen, ablenken.
Ja.
Durch äußere Normative.
Ja.
Das ist das Urthema und das ist, glaube ich, etwas, was jeder von uns kennt. Und,
ja.
Und das Urthema ist, wie sehr verschwende ich mich, meine Kraft und meine Zeit an Leistungsprinzipien.
Ja. Und so sagst du das dann auch? Also du, bist du dann...
Das ist, genau, das sind die Gespräche, die man führt, auf jeden Fall.
Also da bist du auch, weil dann, jetzt gerade merke ich, du bist ja dann plötzlich sehr straight.
Ah ja, ja?
Ja, ja, ist ein Unterschied, ja, ja.
Wieso?
Ja, das sagst du ganz klar, dat.
Also ich meine, wunderschön habe ich jetzt schon gemacht.
Ja.
Wahrscheinlich rede ich in den ersten Gesprächen nicht so deutlich drüber. Das kann ich jetzt erzählen, weil ich alle Schritte des Filmemachens durchgegangen bin. Ne?
Okay.
Jetzt kann ich das vielleicht so benennen, weil, genau, ich das weiß ich jetzt nicht, ob ich dann jedes Mal so straight bin. Aber tatsächlich ist es das, ich möchte eine Geschichte dazu erzählen. Mein Thema ist, also wir haben angefangen mit der großen Frage, warum fällt es Frauen so schwer, sich zu lieben und zu akzeptieren? Warum setzen wir uns so einem Körperdruck aus und dann kommt man sehr schnell auf Rollenbilder von wegen das Buch, was du mir empfohlen hast. Wie geht es da eigentlich mit den Männern aus und so weiter? Und warum ist das so? Warum setzen wir uns diesen Druck aus? Das ist eine Riesenfrage, ne? Das ist ein unglaublich weites Feld.
Ja.
Und da sozusagen dann seine Bahn durchzufinden, das entsteht natürlich in der Drehbucharbeit, aber natürlich auch in den Gesprächen dann, die man genau über dieses Thema führt. Und da werde ich von ganz vielen verschiedenen Seiten, persönlichsten Erfahrungen, Menschen, die sich schon mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, inspiriert.
Das verstehe ich. Mir geht es immer noch bei
wie
der...
Wie ich es vermittle, was ich erzählen möchte.
Genau, weil ich, wenn ich das sehe, ich merke, wie gesagt, es kommt ja bei mir an und ich bin keine Frau und dennoch merke ich, erkenne ich ganz viele Sachen wieder, die meine Frau mir erzählt und was ich dann manchmal auch unterbewusst merke, wo ich denke, ich check's nicht so richtig. Was ist da los? Warum ist das so? Warum kann sie sich nicht annehmen? Warum kann sie nicht Ja zu sich sagen? Und irgendwas passiert dann in so einem Film, wo
geht es Männern anders?
Nicht unbedingt, nein.
Nicht wirklich, oder?
Nee, also ich glaube, es wird immer, also es kommt immer deutlicher. Ich glaube, die Narrative, Äußeres und so weiter wird eher jetzt gerade auf Männer rübergezogen. Also ich glaube, das war früher, sagen wir mal, wenn man sich Fotos anguckt von...
Es sind vielleicht andere Themen, ne? Also das auf jeden Fall, das glaube ich schon. Wenn man sich quasi mit der Männlichkeit da befasst, sind es, glaube ich, andere Normen, die drücken oder zu einer Verformung führen oder zu Druck in dem... ja, aber ich glaube auch, dass es auch da sehr viel zu erzählen gibt.
Ja, ich glaube auch, aber ich glaube, dass, also wenn es um Körpersachen geht, dann hat sich das... Das ist neuer, finde ich. Also wenn ich mir anschaue, wie Fotos aussahen von meinem Vater oder wenn wir Helmut Kohl nehmen, es ist unvorstellbar, dass ein Kanzler, eine Kanzlerin heute so aussieht wie Helmut Kohl.
Aber der Begriff, was macht ein Mann zum Mann, wie hat man zu sein als Mann, das, was ist die Rollendefinition, was darf man, was nicht, was hat man auszuhalten und was nicht, die gibt's ja, die ist ja schon älter.
Die ist schon ein bisschen älter, würde ich auch sagen. Aber das Körperliche, das meine ich, das ist neuer. Das ist noch nicht so...
Naja, wobei, das Aushalten hat ja auch was Körperliches. Also wie viel Emotionen darf ich haben als Mann? Wie viel Gewalt habe ich auszuhalten als Mann? Das sind auch körperliche Dinge, nur anders gelagert.
Ja.
Vielleicht nicht im äußeren Idealbild, wobei ich, ja, es ist tatsächlich ein sehr interessantes Thema, finde ich.
Kommen wir gleich noch zu. Hm. Wir sind noch bei der Visionsvermittlung.
Wie ich meine Vision vermittle? Ja, ich glaube, ich rede einfach viel. Und dann... viel und gerne und lange und überarbeite immer wieder die Texte, die dann die Vision sein sollen. Bei Wunderschön tatsächlich bis in den Dreh rein.
Und da geht es wirklich
zum Leid des Teams.
Das sind dann die Worte, die es dann machen.
Das ist ein wirkliches Zusammenspiel. Also das ist ja das Schöne an Filmen, dass es ganz viel ist.
Ja.
Am besten, also nicht am besten, das stimmt nicht, am besten mit so wenig Worten wie möglich auf den Punkt kommen.
Aber die richtigen.
Worte in Zusammenhang mit Bildern, Musik, Körpersprache, allem möglichen. Setting, da gehört eine Menge dazu. Das ist ja das Schöne am Film. Es ist ja vielfältiges Sehen und Hören und Fühlen. Das erzählt sich alles mit.
Was machst du anders als andere?
Das weiß ich nicht, das vergleiche ich zu wenig.
Naja, du hast ja selber schon ganz viel für andere gespielt oder mit anderen gespielt.
Ach so.
Unter Regie und was... Also, um endlich mal wieder über Nora Tschirner zu sprechen. Sie sagte mir, sie hat in den nächsten 5 Jahren einfach mal so ein paar Blöcke im Kopf reserviert für dich.
Gut.
Und was sie sonst mit niemand anderen hat. Einfach nach dem Motto, es heißt auch nicht, sie sagte das auch so, das muss auch nicht sein, aber ich stehe zur Verfügung sozusagen.
Geil.
Und ich habe sie auch schriftlich da.
Hat sie sehr gut.
aber es scheint ja auch irgendwas zu sein, was du da anders machst, dass jemand wie Nora das so sagt. Und es scheint auch anders zu sein, weil irgendwie die ganzen Leute ja auch so gerne mit dir drehen, ganz offensichtlich.
Also ich rede nicht schlecht über mich selber, aber ich kann auch nicht wahnsinnig gut über mich reden. Deswegen finde ich die Frage sehr schwer zu beantworten, was ich jetzt anders mache. Ich kann
dann lass es,
ich glaube, dass Nora und ich, wir uns verbindet einfach auch eine spezielle Beziehung und Freundschaft, weil wir, glaube ich, beide in diesem, wir wollen die Wahrheit herausfinden und gerecht erzählen und Entspannung schaffen. Da sind wir uns, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, dass wir viele Werte teilen. Ich kenne kaum einen Menschen, der mich so inspiriert hat wie sie tatsächlich und auch so beeinflusst hat tatsächlich und mein Leben dadurch nachhaltig verändert hat. Also kann ich einfach gar nicht anders sagen. Auch meine Beziehung zu mir selbst. Sie ist für mich wirklich eine absolute, sehr seltene Visionärin. Und vielleicht ist meine Fähigkeit, das zu sehen für sie. Wobei ich da auch, glaube ich, nicht die Einzige bin. Es ist ja auch nicht zu übersehen. Ja, und ansonsten, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache den Beruf unglaublich gerne und ich mache ihn gerne zusammen mit Menschen. Also ich mache ihn ungern allein und das gehört, glaube ich, auch dazu, weil alle Menschen, die Filme machen, ist ein sehr lebensunfreundlicher Beruf, weil er sehr viel Zeit, Kraft und Energie kostet und einen wirklich aus dem, ich sage mal, in Anführungsstrichen normalen Leben herausreißt. Das heißt, um das zu tun, muss man das sehr mögen und hat da einen eigenen Anteil drin. Und ich finde, man merkt einem Film auf der Leinwand an, ob die Anteile der Schaffenden integriert sind oder nicht. Das finde ich einen wichtigen Ansatz, weil die Menschen möchten ihre Vision auch, dass die auch durchkommt. Und die das tun, die Geschichte erzählen, in welcher Position auch immer. Gehört einfach dazu. Und ich glaube, das ist wichtig, das abzuholen und das gemeinsam zu machen tatsächlich. Und vielleicht ist das etwas, was nicht alle so sehen, aber das weiß ich auch nicht. Ich mag das auch tatsächlich nicht so doll zu vergleichen. Dazu kommt, glaube ich, dass ich, was Schauspieler angeht, weiß, was es heißt zu spielen. Das ist einfach so. Ich weiß, was es heißt, im Moment am Set Emotionen kreieren zu müssen oder zu dürfen. Was das heißt. Und dafür den richtigen Rahmen und Raum zu schaffen, das können, glaube ich, aus meiner Erfahrung jetzt nicht zwingend alle. Aber ich mag überhaupt gar nicht gerne mich, also da bin ich immer, das finde ich immer, weiß ich nicht, muss man auch die Leute fragen.
Ja, das machen wir danach noch, also okay. Wir machen danach noch eine BürgerInnen-Umfrage. Okay.
Warum arbeitet ihr gerne mit Caroline Herford? Wer ist das?
Wer ist
Caroline Herford?
Also, dieses Integrieren.
Ja.
Also das ist das, was ich jetzt die ganze Zeit auch immer wieder höre. Du haust das die ganze Zeit, du ziehst die ganze Zeit andere Leute mit.
Das muss ich tun, weil ich will den Zuschauer auch mitnehmen. Und dass alle Menschen, die mit beteiligt sind, an der Geschichte zu erzählen, sind auch Zuschauer. Sind quasi Gesellschaftsbeteiligte. Und da ich ja Menschen erreichen möchte, die die Dinge erleben, die man erzählt, gehören die mit dazu.
Genau, und auch das Set. Du hast es ganz oft, ne? Die Schauspieler, alle gehören damit dazu. Und das heißt, also um das vielleicht Besondere, um dass du dich so...
Das ist deine Interpretation. Du sagst, dass da was Besonderes sein muss. Ich weiß nicht, ob da was Besonderes sein muss.
Vielleicht, dass da was Besonderes ist, dass du diese Menschen integrierst und dass du die mitnimmst. Und das ist eben nicht, ich bin der schreiende Zwergenregisseur und alle müssen machen, was ich sage, sondern du versuchst ein Kollektiv, weil du ein kollektives Gefühl erzeugen willst.
Ich halte nichts davon, demokratisch Filme zu machen. Ich glaube an, wie soll ich sagen, ich bin am Ende die Entscheidungsträgerin. Das ist total wichtig.
Das wollte ich nämlich fragen.
Auf jeden Fall.
Okay.
Ich habe geahnt, dass du darauf hinaus willst.
Danke.
Das ist nicht so. Es ist tatsächlich so, am Ende entscheide ich und ich lasse mich auch nicht die ganze Zeit von allen Seiten anlabern, was deren Vision jetzt gerade von dem Moment ist. Überhaupt nicht. Tatsächlich gibt es dafür Räume und Zeit. Und es gibt Momente, da ist es gar nicht gut, über Inhaltliches zu diskutieren. Es kommt dann auch darauf an, mit wem natürlich. Also Menschen, die das gerade schaffen sollen, diesen Inhalt. Da muss die Möglichkeit immer offen bleiben. Aber es gibt auch Momente, da sage ich so, und jetzt ist es entschieden und jetzt machen wir das. Oder es gibt auch Momente, wo ich sage, mir ist das aber wichtig. Ich brauche diesen Moment und diesen Aspekt der Figur und der Geschichte. Also ich diskutiere da auch gerne. Ich habe schon auch meine eigene Vision.
Und es ist ja eine Frage von Leadership eigentlich. Weil es hat ja Führung.
Das sagt mir Nora auch immer die ganze Zeit. Die ganze Zeit redet sie mit mir über Führungsqualitäten. Darauf will ich hinaus. Ja, Leadership, okay, ja.
Darum geht es ja eigentlich auch im Grunde. Ne? Man möchte die Menschen mitnehmen, aber dann auch irgendwann sagen, so hier ist finito, hier sage ich jetzt, wo es lang geht. Wie gelingt dir das? Also ja auch das diesen Raum zu kreieren. Zu sagen, auf der einen Seite zu sagen, hier ist es offen. Und hier muss ich dann aber auch schließen, weil hier irgendwo muss ja auch Schluss sein.
Also ich glaube, dass man aus verschiedensten Positionen heraus unterschiedlich beurteilt. Und niemand steckt in meiner Position. Das heißt, niemand kann wissen, warum ich manche Sachen so machen muss und nicht anders. Ne?
Ja.
So, das ist, diesen Respekt muss man, glaube ich, haben vor
dir.
Vor Führungspositionen tatsächlich, ne? Also, oder ja. Und das finde ich ist, das ist aber was, das, und aber generell vor Positionen, egal ob Führung oder nicht. Also ich glaube, grundsätzlich hat jeder seine eigene Perspektive und es gibt Bereiche, da muss man sich, glaube ich, öffnen und es gibt Bereiche, da muss man zubleiben, damit man handlungsfähig bleibt. Das ist ein Lernen.
Kannst du das konkret machen? Also,
naja, wann ich über inhaltliche Sachen diskutiere und wann nicht. Wann ich das Gefühl habe, ich möchte aber diesen Aspekt erzählen von der Geschichte. Oder wann ich das Gefühl habe, man wird ja manchmal abgelenkt. Ich merke ja auch, okay, wenn ich mit Schauspielerinnen oder Schauspielern diskutiere über Inhalte, manchmal sind die ja dann auch abgelenkt. Oder auf einem anderen Stiefel. Und ich merke, total interessanter Stiefel, gerade nicht wichtig für die Geschichte und auch gerade nicht wichtig für den Moment und besonders nicht jetzt zu der Zeit. Das können wir später besprechen, aber nicht jetzt. Jetzt geht es darum, ne? So, also dass man sozusagen da eben auch lenkt. So. Oder gerade wenn man ein gesprächsoffenes Set führt.
So verstehe ich es ja auch.
Dass ja, es ist, heißt es ja nicht, dass ich die ganze Zeit von allen Seiten aus jeder Position heraus am Set gerne darüber sprechen möchte, warum ich was wie mache. Weil man ist natürlich auch, also einen Drehtag zu stemmen, ist eine unglaubliche Aufgabe. Man hat eine unglaubliche Verantwortung. Das ist ein ganz großer Kraftakt. Ich bin ein großer Freund da auch von, wie soll ich sagen, auch ich bin dann nicht für alle erreichbar. So, das geht gar nicht. Das könnte ich nicht leisten. So.
Aber wie vermittelst du das? Also das sind ja zwei Sachen. Das eine, es geht ja um Klarheit, die du haben musst. Du musst ja die ganze Zeit genau wissen, ja oder
absolut.
Nein.
Ja.
Und wie vermittelst du das, dass auch alle Bescheid wissen, nee, heute nicht oder hier jetzt, okay, ich habe alle gehört, aber jetzt bin ich
also
dran.
Also erstmal geht es darum, was für ein Team hat man überhaupt schon dabei? Das ist, also was für Menschen.
Lass uns einmal noch eher einsteigen, die Klarheit. Wie kommst du zu deiner Klarheit?
Naja, indem ich mich mit dem Metier befasse und mit dem Moment und dass ich weiß, was ich will und warum ich glaube, der Moment ist richtig für die Geschichte und muss so sein und nicht anders.
Ist das Intuition dann?
Es ist eine Mischung, glaube ich. Ich kann das nicht runterbrechen auf Intuition. Ich glaube, es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung von einem langen Weg, den ich vorher schon gegangen bin und auch im Moment kann ich ja trotzdem auch inspiriert sein. Ne? Manchmal merkt man ja, okay, das funktioniert nicht oder das stimmt nicht. Und dann sieht man es erst lebendig. Also ich kann, das ist eine Mischung tatsächlich, ja.
Okay, und dann geht's weiter ins Team.
Und manchmal ist es auch eine fehlerhafte Mischung, ne? Also ich bin ja auch nicht immer, also du siehst dann im Schnitt, oh, okay, jetzt, das muss man doch nochmal verändern oder die Richtung wäre richtiger gewesen oder so, ne? Also die Übersicht habe ich jetzt auch nicht immer. Und dann geht's ins Team, ja. Das ist einfach, ich habe einfach von Anfang an ein wahnsinnig gutes Team an meiner Seite gehabt, tatsächlich auch einfach Profis auf ihrem Gebiet und die meisten, die gut arbeiten, die kennen das ja auch so.
Das heißt, du hast danach entschieden, wenn du mit Leuten arbeitest, sind die Profis oder nicht?
Das habe ich gar nicht entschieden, sondern meine Produzenten.
Mhm.
Und haben mir von Anfang an so ein Team zusammengestellt, von dem sie wissen, dass das ist tatsächlich eine gemeinsame Überzeugung von, wie man arbeiten möchte und was für ein Set man schaffen möchte und was für eine Arbeitsatmosphäre.
Ja, aber das hört sich, also ich verstehe einfach nicht, wie ihr das hinkriegt, weil das ist ja so ein, jeder hat ja über sowas Arbeitsatmosphäre. Wenn ich dieses Wort höre, dann ist das für mich vielleicht das Homeoffice und für dich ist es vielleicht das Großraumbüro. Jeder hat ja eine komplett andere.
Bei mir sind es geteilte Werte.
Okay, aber wie weißt du, dass die da sind? Also bei so einem 50, 100.
Wenn man die Leute kennt.
Okay, du kennst dann die Beleuchterin.
Die meisten, naja, nee, aber viele kennt man schon. Genau, so. Aber zum Beispiel jetzt arbeite ich mit Donny, die kenne ich auch schon, ja.
Und gibt es dann, aber und gibt es
vielleicht auch eine Art, den man Menschen begegnet und auch dann sagt. Also ich würde tatsächlich auch sagen, das möchte ich nicht. Also man kann sich ja auch äußern, ne? Man kann es ja auch einfach besprechen. Aber zum Beispiel mein Regieassistenten, der ist von Anfang an dabei.
Mhm.
Und den kenne ich auch schon lange davor aus Filmen, wo ich Schauspielerin war. Das heißt, wir kennen uns sehr gut und er weiß sehr gut, was ich brauche. Ne? So. Und man muss es tatsächlich auch vermitteln können, was brauche ich, um so zu funktionieren? Was ist das, was ich möchte? Das würde ich einfach ganz klar besprechen.
Hat sich das verändert über die drei Filme, die du gemacht hast?
Auf jeden Fall. Immer lernen. Also ich lerne die ganze Zeit. Ich glaube, das war das erste Mal, als ich SMS für dich gemacht habe, war es so, habe ich jetzt auch, aber es war natürlich ein Metier, was ich kannte. Ich kannte die Abläufe, ich kenne das Feld, auf dem ich mich bewege. Ganz viele Bereiche von diesem Filmemachen kannte ich gar nicht. War ein totales Neuland für mich. Und da hatte ich wirklich Menschen an meiner Seite, die erstens menschlich und auch arbeitswerttechnisch gleichgesinnte sind. Und dann die mich einfach an die Hand genommen haben, mir das tatsächlich beigebracht haben. Also ich habe, glaube ich, keine Angst zu fragen und etwas nicht zu wissen. Ich habe gar keine Sorge zu sagen, boah, keine Ahnung, was heißt denn das? Was muss man, wie funktioniert denn das? Und dann wird mir das von diesen Profis gezeigt, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und ich sage dann, okay, und ich möchte diese. Ich glaube, die stimmt. Und ich weiß es manchmal alles gar nicht vorher. Und das ändert sich natürlich. Ich habe jetzt mittlerweile nach 3 Filmen schon eine deutlichere Vorstellung von dem, was ich möchte und wo, in welche Richtung ich gehen möchte, jetzt rein technisch zum Beispiel oder sowas. Ne? Das sind alles Sachen, da lernt man natürlich einfach dazu, ist ja logisch.
Und jetzt sind wir mal ganz kurz in so einem Leadership-Seminar. Also du bist die Leadership-Pin. Mhm. Und du teilst mit, was am Anfang, was du jetzt gelernt hast, was nicht funktioniert. Was würdest du dann sagen? Also wo du bei SMS für dich noch gedacht hast, ah, so macht man das, und dann hast du aber über die Arbeit gelernt, nee, so darf man das eigentlich nicht machen.
Zu genau wissen, was ich will.
Mhm.
Tatsächlich.
Ja.
Also den Moment schon zu doll aus mir selbst heraus gedacht haben. Ich muss offen bleiben, weil ich, also gerade wenn es ums Schauspielen geht, ich muss offen bleiben für das, was die Leute, die es gerade interpretieren, reinbringen, für ihre Intuition. Sonst mache ich die zu und dann kriege ich es nicht mehr durch.
Ja.
So, weil ich transportiere es in dem Moment nicht. Das ist nicht meine Aufgabe gerade.
Ja.
Ich muss ihnen eigentlich den Boden bereiten, damit sie es transportieren können. Das finde ich einen großen Unterschied. Ja, und man kann nicht alles wissen. Einfach keine Angst davor haben, Sachen nicht zu wissen. Ich glaub,
und dann zu fragen.
Es ist nicht meine Aufgabe, alles zu wissen. Es ist meine Aufgabe, zu entscheiden, nachdem ich beraten wurde.
Und hast du Rituale, die dir helfen, vorm Dreh oder nach dem Dreh, um dir so in so einem Klarheitsmodus dich wieder reinzukriegen? Oder auch vielleicht in den Spannungsmodus? Also
ich bin eher in der Situation, aus dem Spannungsmodus rauszukommen, Rituale zu haben, um abschalten zu können. Es geht, und da habe ich keine Rituale, aber ganz klare Mantra. Ich arbeite gar nicht am Wochenende. Gar nicht. Ich gucke mir auch keine Muster an. Das geht nicht. Dazu bin ich...
Keine was?
Muster. Das Material, was man gedreht hat, das gibt es dann als Muster sozusagen. Dann kann man sich das alles nochmal angucken, was man gedreht hat. Das machen viele. Einmal sich die Muster angucken, dann zu gucken, was kann man noch verändern. Also das mache ich alles gar nicht mehr, weil ich tatsächlich, ich tauche ganz doll ein und dann muss ich aufhören. So. Und tatsächlich dumpfe, also bei SMS für dich habe ich tatsächlich durchs gesäppt oder sowas. Oder dass man sich so ganz kleine Zonen schafft, wo man ganz blöde, stupide Sachen macht, wie Handy-App spielen oder so ein Zeugs. Kommt sehr selten vor dann, weil man wirklich nicht so viel Zeit hat, aber genau. Und halt wirklich, Wochenende wird nicht gearbeitet. Also das Wichtigste ist, weil es so ein umfassender Beruf ist und gerade wenn ich auch noch spiele, bin ich ja, die Regie kommt meistens ein bisschen später als die Schauspieler ans Set, aber wenn ich spiele, bin ich wirklich sehr, sehr lange am Set. Und immer in dieser Doppelfunktion von Tunnel und Überblick, das ist schon eine große Herausforderung, eine wirkliche Kraftanstrengung und sich dessen bewusst zu sein und es auf festen Füßen zu halten, bedeutet erstens abgeben zu können, zweitens die Leute in die Pflicht zu nehmen, zu sagen, das muss funktionieren, also ich brauche eure Kraft, ich brauche eure Arbeit, ich brauche, dass ihr da seid, wach seid, sonst schaffe ich es nicht, ne? Ich brauche das tatsächlich.
Das forderst du auch richtig ein?
Ja.
Mhm. Das meinte ich. Mit was sagst du den Leuten? Weil das ist ja auch.
Ja, ohne sie schaffe ich es tatsächlich. Also es ist nicht möglich.
Auch, ja. Aber genau, das ist ja auch etwas, das meine ich. Dass manchmal merkt man das ja nicht. Manchmal denkt man, ach, warum guckt er denn heute so? Kenne ich auch so, ne? Warum ist er denn? Und aber dieses klare Ansprechen und zu sagen, so sieht's aus und das brauche ich von euch. Also da eine Klarheit reinbringen, nicht nur.
Also das mache ich bestimmt nicht immer gut so, das wechselt dann auch immer, ne? Und es gibt einfach tatsächlich, und das sage ich zum Beispiel, um wieder zu auf meinen Assistenten zurückzukommen, auch ihm, das gibt einfach Tage, da bin ich nicht gut mit sowas, weil ich emotional von der Figur so eingenommen bin oder was leisten muss, emotional zu spielen, da kann ich nicht mehr gut kommunizieren. Das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die müsste ich in meiner anderen Position leisten können, kann ich aber aufgrund der Anforderungen der anderen Position, die ich auch noch zu erfüllen habe, heute nicht. Das sage ich dann tatsächlich. Oder ich gehe dann auch hin und sage, es tut mir leid, dass ich da so, also ja, man muss einfach irgendwie im Gespräch bleiben.
Wann ist für dich Feierabend? Freitagabend, 18 Uhr?
Das wäre geil, aber meistens dreht man nachts am Freitag.
Und das heißt, aber für dich ist...
Samstag früh um 5.
Samstag früh um 5, aber es ist vollkommen, also egal, wer dich anruft.
Es ruft mich keiner an.
Es ruft dich niemand an.
Ich würde auch niemanden anrufen am Wochenende tatsächlich. Also es muss wirklich die Hütte brennen. Es muss wirklich die Hütte brennen oder es muss abgesprochen sein.
Und seit wann machst du das? Seit wann traust du dir das zu machen? Erlaubst vielleicht auch?
Ich glaube von Anfang an.
Von... Ich bin 21.
Nee,
ich bin
nee von SM, vom Anfang an vom Regie führen.
Ja.
Nee, ach so, nee. Ich musste unbedingt lernen zu sagen, hier ist Schluss.
Und das gilt dieses Wochenendthema nur für dich als Regisseurin oder auch als Schauspielerin, wenn du jetzt wieder in einem Film für jemand anders mitspielst?
Dann habe ich da nicht so eine Begrenzung tatsächlich. Also da bin ich auch, weil ich Produktion, also das ist das Interessanteste, was ich gelernt habe als Regisseurin, also mit eins, nee, das stimmt nicht, aber eins wirklich Interessantes, dass man ganz oft als Schauspielerin gar nicht die Gründe kennt, warum bestimmte Dinge so funktionieren in einer Produktion. Mhm. Und da bin ich tatsächlich viel bereiter, mich einzufügen in die Produktionsnotwendigkeiten in dem Job. Da bin ich aber auch lange nicht so gefordert, zeitlich und auch verantwortlich wie als Regisseurin.
Okay.
Das kommt, also auch da bin ich sehr klar mittlerweile, was geht und was nicht geht, auf jeden Fall. Das finde ich auch wichtig, weil sonst kann ich einfach nicht so arbeiten, wie ich das möchte oder die Qualität machen, die ich möchte oder die ich mir wünsche oder die ich bringen möchte. Aber genau, da muss man dann einfach im Austausch bleiben.
Wir haben ja schon jetzt gerade über das Thema Pause gesprochen, also Wochenende raus sein, weil eben zu viel. Und als ich mir so deine Sachen angeguckt habe, die du auch in den letzten Jahren gemacht hast, ist mir dann so, habe ich gesehen, okay, zwischen 2016 und 2019 hat die Hütte richtig ordentlich gebrannt. Also
richtig.
Da gab es 3 Filme, die du selbst gedreht hast und also Regie geführt hast und die Hauptrolle gespielt hast. SMS,
ach so. Sweethearts. Wir haben 2015 gedreht, ja.
Okay, ah, na dann.
Der kam 2016.
Dann ist es nicht ganz so schlimm. Dann gab es die kleine Hexe.
Kleine Hexe, Sweethearts, perfekte Geheimnis und
Fuck you, Goethe.
Wunderschön war der Ritt.
War Fuck you, Goethe auch dabei?
Fuck you, Goethe 2 war noch dabei, ja, genau.
Genau. Und dann hast du Anfang 2020 hast du einen Post auf Instagram gemacht und hast geschrieben, das letzte Jahr war voller Leben, Herausforderungen, Verlust, Erfahrung, Erfolgen und Liebe und viel Arbeit. In 2020 möchte ich viel zu Hause sein, Zeit mit den Menschen verbringen, die mich durch das Leben begleiten, in Ruhe kreativ sein und entspannt neue Schritte gehen. Wann hast du gemerkt, dass es viel zu viel ist? Und woran hast du das gemerkt?
Wenn man auf Sachen, die das Leben einem vor die Füße wirft, die man nicht geplant hat, nicht mehr reagieren kann, dann ist es zu viel. Also man muss immer einplanen, Puffer für das, was man nicht planen kann.
Und du hast daran gemerkt, da ist was passiert, was man jetzt nicht benennen kann.
Es war einfach voll. Es war einfach wirklich, ich bin von, also Sweethearts war ein super herausfordernder Dreh. Wir haben geschnitten in 4 Monaten, 4,5. Dann, also die Postproduktion war einfach, die war gut. Das ist eine gute Postproduktion, aber sie war auch sehr aufwendig und sehr viel und lang. Lange Tage und dann ging es schon in die Vorbereitung zum perfekten Geheimnis. Dann habe ich das perfekte Geheimnis gemacht. Parallel kam Sweethearts raus. Das heißt, man macht die ganze Kampagne parallel. Das perfekte Geheimnis war nicht zu Hause, das heißt in München. Und dann während dem perfekten Geheimnis und auch schon parallel zu Sweethearts haben wir Wunderschön entwickelt und ich bin dann quasi nahtlos in die Vorbereitung zu Wunderschön gegangen. Das ist total toll. Also weil ich das alles machen durfte und konnte und tatsächlich war es einfach so nicht geplant. Ich habe das perfekte Geheimnis dazwischen nicht geplant.
Ach ja.
Aber natürlich wollte ich das machen. Also und deswegen haben wir das geschafft, alle zusammen. Also sowohl alle Beteiligten da drin, sowohl die andere Produktion als auch meine Produktion. Das war einfach eine echte Herausforderung. Alle haben da mitgeholfen, aber das macht man nicht ewig. Also das ist klar. Ich habe einfach wirklich, also beim perfekten Geheimnis habe ich eine Woche damit verbracht, den Tag über 12 Stunden zu drehen und dann noch abends 5 Stunden am Buch zu sitzen, gemeinsam mit der Autorin. Das ist viel, einfach viel, viel Arbeit. Und genauso wie ich habe gedreht, teilweise 6 Tage die Woche und bin dann am Wochenende, habe ich noch Interviews geführt, also von wegen die Wochenendregel. Mhm. Oder bin die einzigen freien Tage, die wir hatten im Dreh, weil es war ein aufwendiger Dreh, wir hatten einen großen Cast, der immer am Set sein musste. Es war für die Produktion natürlich auch eine große Herausforderung, dass wir alle da sind. Und ich war tatsächlich aufgrund der Kampagne für Sweethearts, musste ich quasi einfach ein paar Tage rausholen, wo ich auch den Film promoten musste und so weiter. Ich habe wirklich bis zum, ich glaube es war der 14. habe ich gemischt, Sweethearts, und am 17. Januar ging die Vorbereitung los für Perfekte Geheimnis, die Proben und dann der Dreh. Also es war wirklich einfach sehr, sehr dicht, auch ganz, ganz toll. Aber das macht das, danach muss man dann einfach eine Pause machen, ist ja klar.
Wenn ich das, also wenn ich dich, jetzt habe ich mich ja mehr mit dir beschäftigt, aber vorher sozusagen immer nur so, oh, Caro Herford, erfolgreich, erfolgreich, erfolgreich und sehr selbstbestimmt und hier macht sie den eigenen Film und hier, da spielt sie damit und sehr erfolgreich mit all den Dingen, die sie so macht. Und das Erfolg wird ja auch immer, finde ich zumindest, so mit, ja, da macht jemand, also ist jemand erfolgreich mit dem, was er macht und das wirkte auf mich immer sehr selbstbestimmt. Und ich habe in der Vorbereitung jetzt ein Interview gehört, was du mit Steven Gätjen geführt hast oder er mit dir. Und da geht es um ein Körperteil, was du liebst und was du benennen sollst und du sagst eigentlich, dass du das Körperteil mehr Zuwendung schenken möchtest, was du vernachlässigt hast, nämlich deine Füße.
Ja.
Weil du so ganz oft in hochhackigen Schuhen unterwegs sein musstest und rumstehen musstest und
Anführungszeichen machen, aber ja. Mhm.
Und ich habe mich gefragt, und das hast du erst auch schon, haben wir schon darüber geredet, über dieses Narrativ, was von einem erwartet wird. Und ich habe mich gefragt, wie sich dieses Selbstbild von dem, was ich jetzt vielleicht von dir hatte, die macht so ihr Ding und entscheidet, was sie so macht, zu dem Selbstbild, was du von dir selber hattest, wie sich das unterschieden hat.
Also über Erfolg mache ich mir, glaube ich, nicht so viele Gedanken tatsächlich. Daran nehme ich mich einfach jetzt nicht so wahr, ob ich jetzt erfolgreich bin oder nicht. Oder besser gesagt, die Frage ist, ab wann empfinde ich mich als erfolgreich? Das ist ja die Frage. Also ja. Ich glaube, das definiere ich vielleicht ein bisschen anders.
Ich meinte das, also lass uns gerne über, was deine Definition von Erfolg ist,
sprechen. Müssen wir gar nicht machen. Ich wollte nur sagen, was Fremdbestimmung, Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung ist, so habe ich jetzt verstanden.
Nee, mir ging es eher um die Frage, also so, man nimmt von außen jemanden wahr, als die Person macht komplett ihr Ding. Und was ich aber erst so ein bisschen rausgehört habe, oder auch in diesem Gespräch mit Steven, ist eher so, nee, ich mache auch ganz viele Sachen, weil ich denke, ich muss die machen. Das ist ja auch wunderschön, das Thema. Und aus diesen Sachen schälst du dich so langsam raus. Und deswegen, die Frage ging eher dahin, warum hast du gedacht, dass du mitmachen musst? Oder dass du Sachen machen musst?
Naja, ich bin halt so groß geworden. Ich glaube, so werden wir geprägt, wie ich schon gesagt habe. Also ich glaube nicht, dass die Grundgeste, in der wir aufwachsen, doof gesagt gesellschaftlich, ist immer so ein blöder Ausdruck, aber dass man gefragt wird, was ist das, was du speziell, was dich ausmacht, was du kannst, was du möchtest. Sondern es ist ja schon eher der Anspruch da, in etwas reinzupassen, sei es der Bildungshorizont, sei es ein Körperbild, was auch immer. Also etwas zu bedienen, einen Maßstab zu bedienen, der von außen gesetzt wird. Das ist, glaube ich, das, in dem wir alle sozialisiert sind, in dieser Geste.
Ja.
In der bin ich auch sozialisiert, ganz einfach. Und immer selbstbestimmter darin zu werden und zu sagen, ich mache das, was für mich richtig ist und ich entwickle meinen eigenen Maßstab, das ist was, das lerne ich, würde sagen, ab seit Anfang 20 immer noch und immer wieder. Und finde ich auch einen total schönen Lernweg tatsächlich. Und würde
seit du Anfang 20 bist.
Ja. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass wenn man es schafft, damit früher zu beginnen, dann hat man mehr vom Leben.
Wie lernst du das jetzt gerade?
Naja, also ich glaube, man ganz viele Dinge, die, denen man sich aussetzt, die merkt man gar nicht, dass man sich denen aussetzt, weil das für einen total selbstverständlich ist. Und sozusagen in Frage zu stellen, mache ich das eigentlich aus mir heraus oder mache ich das, weil ich denke, ich muss es tun? Erstmal sich diese Frage zu trauen, dauert, glaube ich, eine Weile. Dann diese Frage, also das nach außen hin zu vertreten, dauert eine Weile. Und dann gibt es einfach Sachen, die, jeder hat ja seinen Rucksack dabei, den zu entpacken und neu zu packen, dauert einfach eine Weile.
Und wie machst du das?
Ich lasse mich coachen in allen Lebensbereichen, beruflich, privat, alles. Finde ich sehr sinnvoll. Von Profis, die das können. Kommunikation, genauso wie ich mich mit dem Hund coachen lasse. Ich lasse mich wahnsinnig gerne von Experten an die Hand nehmen in ihren Bereichen. Ich finde das super.
Und was hat dir, also der Coach oder die Coachin beigebracht, wie man aufhört, versuchen es allen recht zu machen?
Das kann man nicht allgemein beantworten. Das ist eine sehr individuelle Frage, glaube ich, und das ist für jeden anders. Es kommt ja darauf an, was man selber denkt, was man leisten soll oder muss oder keine Ahnung, oder überhaupt erstmal rauszufinden, was will ich eigentlich in diesem ganzen Wirrwarr von, ja, vom Leben, ne? Was ist das eigentlich, wo geht man da hin und wie sortiere ich mich da auch immer wieder neu? Was ist eigentlich, also wir stehen ja immer mal wieder vor Entscheidungen im Leben, gehe ich jetzt in diese Richtung oder gehe ich in die Richtung, ne? Traue ich mich das, warum traue ich es mich eigentlich nicht? Oder möchtest du es eigentlich oder denke ich, das ist gut für irgendwas oder bin ich das oder nicht? Und ich finde tatsächlich total erstrebenswert und ich merke immer mehr, wie schön es ist, sich selbst darin zu entdecken und eben, was ich schon gesagt habe, was mein Feuer wirklich anzündet, weil ich die Dinge, die ich tue, ganz anders tun kann tatsächlich. Das ist eine ganz andere Kraft. Ich nenne es mal ein Beispiel. Das ist, betrifft jetzt tatsächlich wunderschön und auch mal wieder Nora, die auch, deswegen sage ich, sie hat mich so beeinflusst oder hat tatsächlich auch die Einstellung zu mir selbst verändert. Ich zum Beispiel habe mich extrem Körperdruck ausgesetzt. Ich bin damit groß geworden, dass man eine bestimmte Körperform zu erfüllen hat, dass man so und so aussehen muss. Das und das stimmt nicht an mir. Ich habe in den Spiegel geguckt und habe nicht mich gesehen und meinen Körper, sondern erstens war es wahnsinnig wichtig schon mal. Das ist ja schon mal die erste Stufe, dass es so eine große Rolle einnimmt im Leben. Und dann war sofort eine Schablone drüber, was stimmt und was nicht stimmt. Ne? Immer schon eine Abweichung, die man gesehen hat. Das war kein Blick auf mich individuell, sondern auf etwas Normiertes. Und dann habe ich unglaublich viel Lebenszeit damit verschwendet oder verbracht, an etwas anderes anzupassen, was ich von mir aus heraus gar nicht bin, war so, was sozusagen nicht da ist. Ohne mich zu fragen, ob mir das gut tut, ob mich das irgendwohin, ob mir das Spaß macht, ob ich daran was das ist für mich, außer Anstrengung. Und also es war meistens so, dass wenn ich auf dem Laufband saß oder in irgendwelchen Trainingsanstalten, dass ich auf die Uhr geguckt habe und mich einfach furchtbar gelangweilt habe tatsächlich. Und dann kam Nora bei SMS für dich, wir haben gemeinsam so ein Fotoshooting gemacht für SMS für dich, für die Presse. Und sie hat mir den Trailer gezeigt für Embrace, den Dokumentarfilm, den sie mitproduziert hat, wo es eben um diesen Körperdruck geht und wie global der ist und wie sehr auch unter anderem diese Idealbilder, die man auf solchen Fotoshootings kreiert, wie der das befeuert oder verstärkt. Und ab da habe ich gemerkt, erstens, dass ich selber das nicht mehr möchte. Ich möchte diese Bilder nicht mehr reproduzieren und nicht mehr mit propagieren als öffentliche Person. Das war das eine. Aber auf der anderen Seite habe ich einfach gemerkt, wie unglaublich ich selber noch daran glaube, dass man das machen muss, dass es irgendwie dazugehört, whatever, ja, dass man da einfach das unhinterfragt einfach leistet. Und das macht man ja nicht von heute auf morgen damit aufhören, aber habe einfach sukzessive tatsächlich damit aufgehört und mich bei allen Dingen, die ich gemacht habe, dann gefragt, möchte ich das wirklich? Bringt mir das was? Mir ganz persönlich, macht mir das Spaß oder erfülle ich damit einen äußeren Anspruch? So, und wie viel äußeren Anspruch möchte ich erfüllen und wie viel inneren Anspruch möchte ich erfüllen? Oder ab wann verschmilzt es eigentlich? Und das ist eine wahnsinnig spannende Reise, war tatsächlich ein großer Teil davon, in eine echte, liebevolle Beziehung zu mir selbst zu kommen. Und das ist so lebensbereichernd und so lebensverändernd tatsächlich, weil man sich einfach überlegt, wie möchte ich mein Leben verbringen? Man hat so wenig Zeit einfach. Man hat so wenig Zeit. Und wofür setze ich die ein? In was investiere ich die? Was lohnt sich für mich? Und Lohn kann auch heißen, dass es nicht für mich ist, sondern für andere. Aber, ne, also ja, und das finde ich einfach einen ganz anderen Motor im Leben.
Und was passiert jetzt, wenn du vor dem Spiegel stehst?
Ich gucke wirklich super selten in den Spiegel. Ich gucke einfach nicht mehr rein. Why? Also außer wenn ich gucke, ob ich die Klamotten so gut finde, dann sage ich manchmal, oder I don't know, unterschiedlich. Aber ich gucke wirklich nicht so viel in den Spiegel.
Aber du siehst dich ja, also wir können ja auch Spiegel wegnehmen, wir können ja auch Bilder von deinem Spiel nehmen.
Dann gucke ich aufs Spiel. Ich gucke auf den Inhalt. Ich gucke meistens auf den Inhalt.
Wie hast du das geschafft? Also was?
Einfach umfokussiert.
Aber das, ja, ich gucke jetzt nicht mehr dahin und dann nie wieder hingeguckt?
Naja, ich habe einfach angefangen, mich auf das zu konzentrieren, wie man sich dabei fühlt, bei den Dingen, die man tut und bei dem, was ich angucke. Und es gibt auch Zeiten, da fühle ich mich unwohl in meinem Körper und dann gucke ich, okay, wie fühle ich mich wohl? Das hat seltenst damit was zu tun, dass ich jetzt 3 Stunden am Tag in irgendwelchen Städten verbringe, die mich in irgendeine Optimierung bringen sollen, sondern hat, und ich, wie gesagt, ich mache mit immer noch ein Personal Training und sowas, das gehört für mich alles noch dazu, um mich wirklich wohlzufühlen. Aber der Motor ist, was lässt mich wohlfühlen? Was macht mich lebendig? Was macht das Leben für mich spannend? Wo fange ich an zu, ja, angezündet zu sein? So, das ist einfach eine andere Suche. Die geht von was anderem aus. Da gucke ich nicht in den Spiegel und gucke mit den Augen, sondern ich gucke innerlich. Das hat auch nichts mit inneren Werten zu tun, sondern wirklich mit einem anderen Motor.
Oder mit einem anderen, also einem inneren Auge sozusagen, oder?
Einfach mit einer, ich betrachte was anderes. Ich betrachte tatsächlich, ob ich gerade lebendig bin.
Wir haben erst über Potenziale gesprochen. Mhm. Und jetzt stellen wir uns mal vor, eine junge Frau kommt zu dir und hat das Gefühl, sie schöpft ihre Potenziale nicht aus. Was würdest du ihr empfehlen, was sie tun könnte, um das herauszufinden, was ihr Potenzial ist und wie sie das ausschöpfen kann?
Was heißt es, Potenziale ausschöpfen?
Na, du hast
ausschöpfen hat schon wieder so einen Leistungsantrieb. Mm. Also, weil ich muss Potenziale nicht ausschöpfen. Ich muss sie kennen. Die Frage ist, was ist mein, also weil Potenzial ist schon wieder so, das hat schon wieder, da muss man vorsichtig sein, tatsächlich im Begriff, finde ich. Potenzial heißt nicht, das könnte ich leisten.
Sondern?
Was ist meine ganz individuelle Kraft?
Losgelöst davon, was man zur Verfügung stellen könnte oder sollte, sondern einfach, was ist, also nur feststellen, was ist meine Kraft?
Genau, was ist das, was mich ausmacht, wo ich aufblühe? Tatsächlich muss das nichts Produktives für außen sein. Es kann, ne, so. Also, das wird automatisch was Produktives für außen sein. Das ist ja immer, das kommt immer mit einher, dann so. Aber tatsächlich würde ich raten, sich damit auseinanderzusetzen und da auf die Suche zu gehen. Ein reines, man merkt es, wo penne ich ein, wo werde ich taub und wo werde ich wach? Und das ist die beste Anleitung, glaube ich, sich selber kennenzulernen. Also, was ist es, wo ich wach werde innerlich? Wo wache ich auf? Wo höre ich richtig zu? Wo fange ich an, dass es in mir kribbelt? Wo gehe ich gerne hin? Was fällt mir leicht? Wo merke ich nicht, wie die Zeit vergeht?
Also, das heißt, wenn du auf dem Sofa sitzt und eine Serie anfängst und nicht aufhören kannst und die Nacht durchguckst, dann weißt du, irgendwas hat mich da angerührt.
Auf jeden Fall.
Mhm.
Zum Beispiel. Oder ein Buch. Irgendwas fixt mich an. Oder ja, was schmeckt mir? Ne? Also.
Und bist du dann, wenn du merkst, dass du einpennst, also geht es mir manchmal, dass ich dann denke, oh, jetzt wäre ich aber echt müde. Und ich denke aber manchmal, das muss man jetzt schon auch machen.
Ja, das ist Quatsch. Das genau dieses, das muss man jetzt schon machen, würde ich so schnell wie möglich über Bord werfen. Wirklich so schnell wie möglich loswerden. Also außer man hat einen wirklich guten Grund für sich, für seine eigene Lebensplanung, dass ich sage, in meinem Leben gehört es für mich dazu, dass ich diesen Bereich, und da muss man sich ziemlich genau überlegen, warum brauche ich das, dass das für mich in meinem Leben dazu gehört, dass ich diesen Bereich mit integriere. Ich würde mir wirklich sehr genau Gedanken darüber machen, wofür investiere ich mich, meine Kraft und meine Lebenszeit und wofür nicht. Also das sind einfach wichtige Fragen.
Das sind sehr wichtige ja. Fragen. Okay, also der Rat an diese junge Frau wäre einfach zu sagen, wo pennst du ein und wo bleibst du, wirst du
ja,
wach.
Ja, auf jeden Fall. Man merkt einfach innerlich, wo man anfängt zu glühen. Das ist der Punkt. Oder man merkt es nicht, noch interessanter, und dann sollte man anfangen hinzugucken, reinzufühlen, okay, wo merke ich, boah, da geht's los. Ganz simpel. Ich merke, ich merke, bei welchen Büchern macht es mir wirklich Spaß, das zu lesen? Bin ich dabei? Bei welchen Die fallen mir schwer, wieder in die Hand zu nehmen. Dann höre ich in der Zeit ein bisschen auf zu lesen. Und so, sind so einfach Merkmale. Was sind eigentlich die Sachen, wenn ich jetzt so wirklich überlege, worauf habe ich Bock, wenn ich jetzt so ganz viel Zeit hätte? Was ist das, was mich so richtig, wo ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt ganz viel Freizeit hätte, was ist das, wo ich hingehen würde? Nachdem ich das geschafft habe, was man machen muss, den Sport, den ganzen Schedule, den man so denkt, den man erfüllen muss. Und wenn man dann noch 2 Stunden hätte, wo gehe ich dann hin? Was mache ich dann? Gehe ich dann zum Pferd oder mache ich einen Spieleabend oder gehe ich puzzeln oder was ist es eigentlich? Mhm. Und da nett und ehrlich mit sich zu werden.
Und bist du jetzt da, dass du dir das, dass du sagst, ich habe keinen Bock mehr auf hochhackige Schuhe?
Oh, ich mag hochhackige Schuhe. Ich ziehe die auch immer wieder gerne an, tatsächlich.
Okay.
Nicht mehr so lange, weil sie mir schnell wehtun und ich merke schneller, wenn mir was wehtut. Ich übergehe mich nicht mehr so doll. Das total und kümmere mich darum, dass mir nicht mehr so viel so wehtut. Und dann hört man, zum Beispiel trage ich gar keine Jeans mehr. Finde ich total anstrengend. Ist mir einfach alles viel zu eng. Was soll der Scheiß? Also, also ich merke einfach, ich merke auch zum Beispiel, wenn ich so an Klamotten hänge und es muss irgendwie gemütlich sein für mich.
Mhm.
So Zeugs. Ich muss mich einfach wohlfühlen dabei. Dieses Wohlfühlding, meinen Wohlfühlfaktor erhöhen. Und das heißt nicht in Egoismus zu verfallen. Das ist wirklich, mein Wohlfühlfaktor hängt nicht davon ab, wie viel ich für mich selbst tun kann die ganze Zeit. Das meine ich damit nicht, ne? Das kann man ja verwechseln, aber ich fühle mich auch dann wohl, wenn ich in Verbindung zu meiner Gemeinschaft bin, ist ja logisch.
dieses Aussteigen jetzt so ein bisschen, also diesen Post, den ich erst vorgelesen habe, Anfang 2020, jetzt hat die Pandemie ja auch noch mal ein bisschen geholfen dabei, dass du da so rausgehen kannst. Vorher, so hast du es ja auch gesagt, die Termine kamen nacheinander und das eine war vorbei, der nächste ging direkt los. Wie hat sich deine Kreativität verändert, wenn die aus einer Freiheit, aus einem freien Feld entsteht, im Gegensatz zu einem Druck, ich muss jetzt, dann geht's ja schon los, jetzt muss ich noch schnell
aber das schreiben. War da auch nicht so. Also doch, teilweise schon. Ich funktioniere ganz gut manchmal unter Druck, unter Zeitdruck. Also es war früher schon so, dass wenn ich zum Beispiel eine Arbeit geschrieben habe für die Uni oder für die Schule, dann habe ich das sehr gerne die Nacht davor bis morgens um 5 gemacht. Mhm. Das mache ich gerne mal, tatsächlich. Das heißt für mich nicht unbedingt, dass ich so nicht funktioniere. Es ist einfach anders tatsächlich. Momentan finde ich es sehr schön, Zeit zu haben für die Buchentwicklung. Wobei das ja jetzt auch ein Film war, der sozusagen ungeplant dazwischen kam. Ich bemühe mich einfach tatsächlich, wenn da was ist, wofür ich mich entscheide und sage, das möchte ich gerne machen, dann da den Spaß dran zu behalten. Gerade bei dem nächsten Projekt, das ist ganz schön, merke ich richtig, das wird ein Projekt, wo man einfach gucken kann, worauf hat man Lust, also was für Welten möchte ich da erschaffen, weil es viel Freiraum lässt für genau das, also einfach von der Geschichte und das finde ich total, und vom Genre, das finde ich wahnsinnig toll, da merke ich richtig, dass da kann man jetzt richtig mal gucken, hey, worauf haben wir gerade, was würde uns jetzt gerade Spaß machen zu entwickeln.
Ja, so. Aber hat sich irgendwas, also in dieser, wenn du vorher so dennoch durchgerannt bist, und jetzt ja, mit so einem anderthalb Jahre jetzt quasi, zumindest jetzt nichts gesehen, was da großartig bei dir rausgekommen ist, also im Sinne von Leistung und Druck und also und diese Freizeit, also man sagt ja immer, eine Pause machen, ich möchte mal eine Pause machen und dann macht man eine Pause und die wenigsten Leute können dann eigentlich wirklich eine Pause machen, weil sie gar nicht gelernt haben, wie das geht, dann wirklich mal die Klamotte, die Jeans auszuziehen und die Jogginghose anzuziehen oder das Kleid, das Gemütliche.
Also ich habe das nicht so empfunden, dass ich da nur unter Druck und Leistung arbeite, sondern das ist wo mir klar war, für die Zeit hat es jetzt seinen Platz und wird es arbeitsreich sein, im Guten wie im Schlechten. Und das kostet Kraft und danach wird die Kraft aufgebraucht sein. Das heißt, ich brauche danach Zeit, um wieder aufzuladen. Das war schon vorher klar, tatsächlich. Also das war schon vorher klar, dass ich da so reingehen werde. Also spätestens in der Entscheidung, als klar war, ich mache beim perfekten Geheimnis mit, war klar, es war schon vorher klar, dass da nicht viel Raum ist. Und es war klar, dass dann der Raum noch mehr besetzt ist. So. Das heißt, ich bin da relativ bewusst in diese Entscheidung reingegangen.
Aber du wusstest dann, also ich meine, das ist ja auch das, ja, nur ein Drink. Und dann trinkt man. Also,
nee, so funktioniert es tatsächlich. Nee,
du bist dann wirklich, es ist dann klar, 2020, no matter what, ich gehe in die Ruhe.
Das war klar. Also einfach, weil logisch war, dann sonst kann ich ja irgendwann nicht mehr weiter, also arbeiten. Ne? Du kannst ja einfach aus einer großen Erschöpfung nicht mehr arbeiten. So, sonst dann macht es ja auch einfach tatsächlich keinen Spaß mehr.
Ja.
So, und damit der Motor dann wieder anlaufen kann, ist einfach logisch, dass man wieder ausatmen muss mal eine Zeit, auch einfach kreativ zu sein. Also auch die Pause war eingeplant. Man muss dazu sagen, dass die Postproduktion von Wunderschön bis August letzten Jahres ging. Das heißt, ach so. Und dann kam noch die ganze Presse. Das heißt, wirklich frei habe ich jetzt ein halbes Jahr. Aber was auch schon schön ist. Also, und was heißt frei? Ne? Also frei ist ja auch immer so ein relatives Wort. Das Leben ist ja auch nicht immer frei. Aber man hat ja viele Jobs in seinem Leben. Genau, aber auf jeden Fall den Filmjob habe ich dann erstmal eine Zeit lang kurz pausiert. Und
hast du in irgendeiner Veränderung festgestellt? In diesem bisschen freieren Feld oder?
Kreativität? Nö.
Nee.
Ich habe mich ja nicht mit Kreative, also ich war ja extra nicht kreativ. Ich wollte ja mal eine Pause machen, um kreativ sein. Jetzt fange ich wieder an. Also nö, ich habe einfach nicht das gemacht, was anderes. Ich habe auf der Couch rumgelegen. Ich habe einen Tierschutzhund mir angeschafft, einfach andere Aufgaben gemacht.
Gecoacht.
Gecoacht auch bestimmt, ja. Ja, weniger. Ja. Habe ja auch nicht gearbeitet.
Und das kannst du dann einfach. Das ist, also finde ich wirklich.
Also ich finde, man braucht so ein bisschen zum Auslaufen.
Ja.
So, man ist ja gewohnt, man fragt sich, wenn man dann plötzlich Zeit hat
und
alle diese Aufgaben erledigt sind, dann denkt man sich so, was mache ich jetzt eigentlich? Und dann kommt so der Moment, wo plötzlich die Freizeit oder das andere Leben, der andere Teil im Leben, plötzlich wieder, dann hat man Möglichkeiten, mal die ganzen Aufgaben zu machen. Da muss man dann auch so ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht anfängt, da reinzugehen. Ja, und dann tatsächlich, also das Schönste fand ich daran, mal morgens aufzuwachen und noch nicht zu wissen, wo man so hingeht im Tag. Das ist ja dann die wirkliche Entspannung, so wirklich nach Lustprinzip zu entscheiden am Tag. Das finde ich, das ist der echte wahre Urlaub.
Ich hatte so das Gefühl, dass du ein bisschen mehr, dass du Dinge erfüllen musstest oder gefühlt hast, dass du die erfüllen musstest. Wir haben ja erst schon über Körper gesprochen, auch im Bereich Film habe ich das gedacht. Und jetzt wirkt es so, als wäre das gar nicht so sehr so gewesen.
Meinst du als Regisseurin oder als Schauspielerin?
Als Schauspielerin.
Was meinst du? Welche Filme meinst du?
Nee, ich meine, was man so tun muss. Also was man glaubt, was man tun muss. Dass man eher das Narrativ von einer Schauspielerin muss so und so sein. Die Branche funktioniert so und so. Und so muss das dann, so läuft das. Aber es wirkt so, als wärst du da, hättest du da eigentlich so immer schon deinen Stiefel sozusagen, so wie du den anhaben möchtest, getragen.
Nee, das würde ich so nicht sagen. Also dazu war ich viel zu jung auch. Und aber das hat auch einfach, glaube ich, was mit Erwachsenwerden zu tun. Also ich finde, mit Mitte 30 ist man nochmal irgendwie anders erwachsen.
Ja.
So. Und da gehört viel dazu, sich kennenzulernen und zu sagen, und das habe ich tatsächlich besonders durchs Coaching gelernt, was ist das, was ich brauche, um gut zu funktionieren, um gut arbeiten zu können. Und da gibt es natürlich, wenn man sehr jung in diesen Beruf einsteigt, erstmal immer die, also jedenfalls war das bei mir so, dass man denkt, alles, was da gesagt wird, ist wahnsinnig wichtig und muss genauso passieren. Irgendwann ist man erwachsen genug und groß genug zu sagen, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so wichtig ist. Ich glaube nicht. Mhm. Wir machen das jetzt mal so. Was haltet ihr davon? Oder bis hierhin gehe ich mit, ab da nicht mehr. Und das ist für mich total in Ordnung, wenn ihr das doof findet, weil für euch ist es ganz doll notwendig, für mich nicht, dann gehen wir lieber auseinander. Also, dass man einfach auch in dem, dass man sich traut zu sagen, so sehe ich die Situation, so sehe ich das Feld, das mache ich, das finde ich nicht richtig. So, und dass man einfach sozusagen sich selbst dem gegenüberstellt oder seine Auffassung der Dinge oder seinen Maßstab, da wächst man ja rein mit dem Erwachsenwerden und auch mit der Erfahrung tatsächlich. Also das hat sich einfach über Jahre so entwickelt und es war bestimmt so, dass ich, als ich noch jünger war, ganz viel Sachen. Aber ich weiß nicht, ob das so auf die Filme zu beziehen ist oder inhaltlich, sondern eher auf Arbeitsprozesse tatsächlich. Da habe ich dann irgendwann gelernt zu sagen, also das möchte ich nicht mehr. Mein längster Drehtag zum Beispiel ging mal 23 Stunden. Mhm. Das würde ich natürlich einfach nicht mehr machen. Ne? So sowas alles, das gehört einfach da zum Profi-Werden auch dazu, habe ich das Gefühl, zu sagen, das ist richtig, das kann ich leisten, das nicht.
So. Malst du dir so ein bisschen, also deine, hast du so eine Utopie im Kopf, wie du dir das Ganze so wünschst, also wie auch so drehst, so wie du arbeiten möchtest in Zukunft und wie gearbeitet werden soll? Hast du da was im Kopf oder entwickelt sich das gerade?
Also ich fände gut, wenn die Filmlandschaft in Deutschland integrativer wird auf sehr vielen Ebenen, sowohl was Rollenbilder angeht, als auch Gleichberechtigung, als auch Diversität, als auch die Balance zwischen Kommerz und Kunst. Ich glaube, was ich außerdem wichtig fände für diesen Beruf ist, dass man lebensfreundlicher wird. Ich glaube, das ist sowieso etwas, was der Arbeitsmarkt zwingend nachrüsten muss. Also, dass man einfach sowohl familienfreundlicher als grundsätzlich lebensfreundlicher, also Arbeitssoziologie muss ich, glaube ich, dahin entwickeln oder das Arbeitswesen, ne, muss sich dahin entwickeln, dass das Leben mehr Raum bekommt da drin. Also das Leben neben der Arbeit. Und das ist, glaube ich, auch gerade beim Filmmachen ganz zwingend notwendig, dass man Privatleben und Familie besser integrieren kann in dieses Berufsleben.
Bei dem Kunst und Kommerz meinst du damit so diese unterliegenden, du hast Urthemen. Meinst du das, dass man die, also ich fand zum Beispiel Fuck You Goethe, das ist ein wahnsinnig erfolgreicher Film und dennoch werden da eigentlich Randthemen in die Mitte der Gesellschaft geholt, Migration.
Nö.
Nee?
Außenseiter.
Ja, aber du hast, es wird eine...
Das hat gar nicht so viel mit Migration zu tun, das ist ein Urding, gehöre ich dazu in die soziale Gruppe oder nicht, glaube ich an das Gute, glaube ich an mich. Oder glaube ich bin eh ein Versager? Das sind ja Urfragen.
Genau. Aber das ist, es ist ein großes Feld, ein tiefes Feld, was aber auf einen sehr unterhaltsamen und sehr, wenn wir jetzt wieder über Erfolg oder Zahlen reden, sehr ja, erfolgreich und so war. Also deswegen, aber das, meinst du das mit Kunst und Kommerz? Also dass man Kernthemen anfassen, also Urthemen anfassen kann?
Ich würde mir manchmal wünschen, dass die Kultur in unserem Land ein bisschen mehr Profi wird in Unterhaltung. Sowohl wie sie sich selber präsentiert, als auch was für Themen sie angreift, als auch was für Genre möglich sind. Also es wird ja viel gesagt, dass in Deutschland immer nur Komödien möglich sind. Beim kommerziellen Kino, das glaube ich gar nicht tatsächlich zum Beispiel. Und ich habe das Gefühl, dass Entertainment was wahnsinnig Tolles sein kann, was bei uns noch so ein bisschen in den Kinderschuhen
wo steckt siehst du das?
Manchmal. Also nicht, es gibt viele Menschen, die das wahnsinnig toll machen. Aber ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen selbstverständlicher wird, dass das dazugehört.
Und wo siehst du das?
Entertainment.
Diese Art von Unterhaltung?
Ich finde, dass viele Vertreter in Hollywood das ganz gut drauf haben, die Mischung.
Wer?
Reese Witherspoon zum Beispiel. Jennifer Aniston zum Beispiel. Ellen DeGeneres finde ich wahnsinnig toll. Da finde ich, mischen sich Sachen wahnsinnig gut. Also, weil das Leben ist schwer genug oder hart genug und es geht ja darum, mit Hoffnung in die Zukunft zu gehen und mit Hoffnung das Leben zu nehmen und mit Leichtigkeit das auch nehmen zu können, so schwer es ist. So, ne? Also es ist ja auch was Schönes und das finde ich irgendwie, deswegen finde ich Entertainment einen wahnsinnig großen und wichtigen Faktor für Menschheiten und Menschen und finde ich, gehört für mich zu allem, wo ich möchte, dass die Themen, mit denen ich mich in den Geschichten auseinandersetzen will, schmerzen auch, damit sie das berühren oder auch nach oben bringen oder keine Ahnung was, uns umtreibt und auch wahnsinnige Konflikte wirft, die ja schmerzhaft sind, gehört für mich ein bisschen das Entertainment oder die Unterhaltung oder die Leichtigkeit und die Hoffnung mit dazu.
Wann erscheint Wunderschön?
Das ist eine sehr gute Frage. Momentan ist er geplant für Dezember 2021.
Okay.
Es hängt natürlich von der pandemischen Situation ab, wie sie sich bis dahin entwickelt. Ich habe große Hoffnung in die Impfung, generell im Leben, für die Welt global und aber auch und die pandemische Situation, aber auch fürs Kino.
Vor mir sitzt die utopische Caroline Herford. Du hast dir für 2021 vorgenommen, dich mehr mit konstruktivem Dialog zu beschäftigen.
Wo habe ich denn das gesagt?
Das hast du in einem,
wo hast du das denn her?
Das
habe
ich nie gesagt. Das hast du, ich könnte es dir vorspielen, das hast du gesagt bei Steven Gätchen.
Was heißt das denn?
Das heißt eigentlich, du hast gesagt, dass gerade nicht wirklich miteinander geredet wird. Dass,
ach so.
Dass Meinungen aufeinanderprallen.
Verstehe.
Und jetzt wird dir ganz heiß.
Verstehe ich, in welche Richtung du jetzt gehen willst. Ja, okay.
Und ich habe mich gefragt, wie es damit steht. Hast du geübt? Hast du das gemacht? Bist du, also ich meine, du wusstest gar nicht mehr, dass du das vorgenommen hast. Das ist eigentlich schon die Antwort. Nein, aber merkst du, dass du, also ich erlebe das hier häufiger in den letzten Monaten, dass vorsichtiger gesprochen wird.
Ja, finde ich super.
Vorsichtiger gesprochen, aber vor allen Dingen auch, was daraus gemacht werden könnte, welcher Shitstorm entstehen könnte, dass man irgendwo irgendetwas, ohne das Beispiel zu nennen, hat mir jemand jetzt zu einer Folge gesagt, ja, ich finde das alles richtig, was ich sage, aber ich habe Angst, dass das irgendwie out of context und so weiter und so fort. Und das erlebe ich häufiger eben durch diese ganzen Stürmchen, die es in letzter Zeit gab. Und auch Leute, die sagen, nee, ich komme nicht 2 Stunden reden, da weiß ich nicht und das könnte ja sein, dass man da irgendwas sagt und so weiter und so fort.
Ah, da kommen so viele Themen jetzt auf ein Feld, ne? Also zum einen finde ich es extrem wichtig und gut, dass man die Dinge, die man sagt, überprüft und dass eine Vorsicht geboten ist im sich Meinung bilden. Um mal wieder auf Nora zu kommen, sie hat mir einen Artikel geschickt, aus der Zeit war es, glaube ich, dass das Privileg des Blickes und somit der Beurteilung ein demokratischeres geworden ist. Das heißt, wenn Macht, Ressource diverser verteilt wird, gerechter verteilt wird und Privilegien verteilt werden, dann eine bisher privilegierte Gruppe war gewohnt, Dinge beurteilen zu können, wird plötzlich zurückgeguckt auf sie und ebenfalls beurteilt. Das finde ich eine wichtige und gute Entwicklung und eine richtige Entwicklung. Jeder sollte sich, glaube ich, sehr bewusst sein über die eigenen Privilegien. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und verantwortungsbewusst damit umgehen. Das glaube ich zum einen. Und es gibt ganz viele Bereiche, die ich nicht begreife oder nicht verstehe, weil ich sie nicht erlebe. Und das ist ein Privileg. Darüber kann ich nicht so viel sagen. So, das würde ich mir nicht anmaßen. Diese Demut zu haben, sollte einem spätestens nach dem letzten Jahr wirklich deutlich sein, dass das eine der Grundaufgaben ist, eines jeden Menschen in einer Gesellschaft. So, finde ich. Die Angst zu haben, dass etwas out of context genommen wird. Ich bin ein wirklich großer Freund von Pressefreiheit. Es gibt auch dort Menschen, die dieses Gut unglaublich missbrauchen, um nicht Pressefreiheit zu betreiben, sondern Meinungsbildung. Und das finde ich schwierig tatsächlich. Also wenn wir jetzt über Klatsch und Tratsch von Promis reden. Ich möchte nicht in den politischen Bereich gehen, das finde ich, da möchte ich mir nicht anmaßen, darüber zu sprechen. Und ich möchte auf keinen Fall, wie gesagt, ich finde Pressefreiheit ist das Wichtigste und eines der wichtigsten Güter, die wir haben. Das ist einfach so, das gilt es zu beschützen mit allem, was man hat. Das sieht man ja an wirklich vielen Ländern, gerade was passiert, wenn das nicht mehr gegeben ist. Wenn es um Klatsch und Tratsch geht, ist das für mich ganz oft keine Pressefreiheit mehr, sondern ehrlich gesagt Mobbing. Und das zu überprüfen, finde ich auch richtig. Und auch die Beteiligten, die dann ja Teil der Presse sind, die sowas mit schaffen, wirklich hart ans Gericht zu nehmen oder auch zu überprüfen, finde ich auch richtig tatsächlich. Also weil das, man muss sich angucken, was ist Presse, also was ist Berichterstattung, ab wann, ne, ist es Meinung und ab wann ist es Klatsch und Tratsch und Geschichten erzählen. So. Und da gehört aber auch dazu das Vertrauen in die Hörer, Leser, Seher, Zuschauer oder dass es einem jedem klar sein muss, dass gerade wenn es um Yellow Press geht oder Klatsch und Tratsch oder etwas aus dem Kontext genommen wird, dass das immer zu überprüfen gilt. Ich muss halt immer meine Quellen überprüfen. Das ist ja auch etwas, was sehr deutlich geworden ist im letzten Jahr, wie wichtig es ist, in diesem Informationszeitalter, in dem wir leben, zu gucken, woher kommt meine Quelle? Was ist das? Wer hat das gesagt? Ist das eine Yellow Press oder ist das ein Pressehaus, wo wirklich hoch ausgebildete Journalisten arbeiten? Und so weiter, ne, die auch rechtlichen Strukturen unterliegen. Oder ist es das völlig freie Internet, wo jeder schreiben kann, was er denkt und es muss überhaupt nichts mit Fakten zu tun haben, also einen Faktencheck zu machen und so weiter. Und das gilt auch für alle Aussagen, die ich quasi mache und in welchem Kontext ich mache, dass man natürlich immer mit Vorsicht auch hört. Ne? Also das ist einfach so. Ich glaube, das muss man tun. Man muss die Dinge überprüfen, sowohl mich selbst, was ich sage, als auch wie ich höre.
Ja.
Ich finde, das ist einfach etwas geworden, was dazugehört. Und ja, ich glaube, dass 2 Stunden über Dinge in der Öffentlichkeit sprechen, ist immer auch ein Wagnis, logisch. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das immer so wahnsinnig mag. Man wird als öffentliche Person wahnsinnig oft gefragt, zu irgendwas eine Meinung zu haben. Und ich habe ja nicht zu allem eine Meinung. Also kann ich auch gar nicht, kann ich mir gar nicht anmaßen. Das sage ich dann aber tatsächlich auch einfach so. Also und ich bin ja auch, und das gehört vielleicht auch dazu, ein lernfähiger Mensch. Also ne, ich weiß ja nicht alles, kann ja gar nicht, woher. Und wenn ich quasi ins Fettnäpfchen getreten bin oder etwas Blödes gesagt habe oder in einem Bereich unvorsichtig war oder mir eine Meinung über etwas gebildet habe, wo ich eigentlich zu wenig informiert bin, um wirklich sagen zu können, das sehe ich so und das finde ich so. Oder bis dato war meine Meinung so und in 3 Wochen ist sie anders, weil dann haben sich 10 Leute gemeldet, die gesagt haben, du hör zu, ich verstehe, warum du an dem Punkt bist. Ich wollte dir nur sagen, vielleicht nimmst du die und die Information auch noch mit rein, weil ich glaube, dann wird sich deine Meinung ändern. Das finde ich, das gehört ja auch dazu. Dialog ist eins der wichtigsten Mittel in einer Demokratie und Gesellschaft, um sich auszutauschen, um Meinung zu bilden, um zu lernen und so weiter. Und da ist man ja auch, also ich darf ja auch da scheitern. Von daher ist es vielleicht auch eine Mutfrage zu sagen, ich traue es mich öffentlich auch mal mit einer Meinung zu scheitern. So.
Bist du schon so mutig?
Ich glaube, ich bin grundsätzlich eher vorsichtig. Also ich sage immer, dass ich über bestimmte Bereiche noch nicht genug weiß, um da wirklich was sagen zu können zu. Ich glaube, das ist grundsätzlich eher meine Haltung. Es gibt wenig Bereiche, wo ich sage, dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Gibt's, aber so. Und das, da hab ich gar keine Sorge tatsächlich. Da kann ich auch gerne scheitern oder gerne, ne? Es gibt andere Bereiche, da bin ich unsicherer, da jetzt wirklich schon mich öffentlich hinzustellen und das zu sagen. Ich bin, wie gesagt, durch solche Situationen wie jetzt hier ganz oft in der Situation, dass ich halt Sachen gefragt werde und auch nicht immer zu allem eine Antwort weiß. Und
das war doch jetzt aber ganz okay heute.
Und auch noch nicht fertig bin mit meinen Gedanken. So. Und dann geht man natürlich, wenn man offen bleiben möchte oder auch ein schönes Gespräch haben möchte, da offen rein. Und natürlich ist es was einen auch verletzbar macht. So. Aber das ist ja auch das Schöne daran. Also ich möchte ja auch das ist ja das Schöne an einem Dialog und das ist ja auch das Schöne an so einer Situation, dass oder das ist, glaube ich, das Schöne, also so würde es mir als Hörer gehen oder Hörerin, dass man eben an einem Prozess mit teilnimmt, ne, und selber auf sich guckt und keine Ahnung was. Es ist ja auch das, was es schön macht, dass Menschen sich auch verwundbar zeigen. So.
Und nicht allwissend.
Und nicht allwissend, genau. Also ja, den Anspruch habe ich jetzt eh nicht an mich, aber ja.
Das wissen wir ja. Ja. Das haben wir heute gelernt.
Da sage ich immer direkt, am Eingang, by the way, ich weiß nichts.
Ich weiß nichts. Ich habe fürs Ende noch 5 schnelle Fragen.
Ja.
Als lernende Streberin,
ja.
Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Tierschutzhund stabilisieren.
Du musst nicht so schnell reden, ne? Du kannst auch also so.
Einen Tierschutzhund stabilisieren.
Was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt?
Das ist jetzt wirklich die Frage, ob ich weiß, was andere über mich denken. Ich habe ja irgendwann aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen, was andere über mich denken, um ehrlich zu sein. Deswegen weiß ich es einfach nicht. Keine Ahnung.
Gut, was möchtest du gewesen sein?
Was möchte ich gewesen sein? Wow. Ich möchte geholfen haben, das Leben für die zukünftigen Generationen in Bezug auf Normen und auf Geschlechterrollen leichter zu machen.
Also die Unterhaltung?
Nee. Ich möchte eine gute Führungsperson gewesen sein. Ich möchte eine starke Frau in der Öffentlichkeit gewesen sein, damit Frauen und Mädchen wissen, dass das geht. Ich möchte ein Mensch dabei sein, damit man sieht, dass das geht. Frau, Mädchen, Junge.
Alles.
Alle.
Du liest sehr viel, glaube ich.
Nee, gar nicht. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Guck, das ist jemand, was jemand über mich denkt, was nicht stimmt. Ich lese nicht so viel. Wenn dann Krimis, was haben wir vorhin gesagt?
Krimi-Liebe
oder Fakten.
Okay. Hast du einen Buchtipp, was die Menschen, die diesen Podcast jetzt gehört haben, lesen sollten?
Also was mich in den letzten, da sind wir jetzt ein bisschen im Faktenbereich, wirklich inspiriert hat oder mir sehr gut getan hat zu lesen, war einmal Factfulness von Hans Rosling, weil es die negative Sicht auf die Welt, die finde ich momentan, in die man leicht verfällt. Jedenfalls ging es mir so, dass ich ganz schön bedrückt war durch die Lage der Welt. So, dass ich finde es einfach manchmal nicht so leicht auszuhalten, so wie was, ja, was für Unwuchten auf der Welt so stattfinden. Das hat mir geholfen, die Welt ein bisschen mit anderen Augen zu betrachten oder vielleicht ein bisschen faktengerechter zu betrachten. Ich finde die Art und Weise, wie er schreibt, ein bisschen anstrengend, weil ich ihn ein bisschen von oben herab empfinde, aber die Perspektive, die er aufmacht, die finde ich sehr, sehr hilfreich tatsächlich. Und die Menschheit erstmal als einen Erfolgsweg zu betrachten, wobei ich auch finde, dass deutlich wird, welcher noch fehlt, also welcher Schritt.
Welcher fehlt noch?
Dass es menschlicher wird darin, dass es ein bisschen vom Leistungsprinzip weggeht, dass wir eine gute Gesellschaft werden. Ich glaube tatsächlich, dass, also und das ist bei ihm auch so, er misst sozusagen den Erfolg, um es so auszudrücken, oder sozusagen die Fähigkeit einer Gesellschaft an der Kindersterblichkeit. Also das heißt, die sind das schwächste Glied in der Kette.
Ja.
Und dieses Thema ist, glaube ich, also wo beginnt Gewalt gegenüber Kindern oder Gewalt, die wir erfahren, schon in frühester Kindheit? Und was daraus für eine Gesellschaft erwächst? Und zwar, was ist Gewalt und in welchen Formen? Das, finde ich, ist für mich tatsächlich das wichtigste Thema, um die Gesellschaft in eine andere Form zu bringen, in der sie wieder zu einer, also wo wir bessere Fähigkeit haben, zu sozialisieren. Das ist, glaube ich, notwendig, um global, also einfach schon um die Klimakrise zu bewältigen. Aber ja, weites Feld, super spannend. Ein anderes Buch, was ich extrem gerne gelesen habe, war Gerd Kommer. Da geht es einfach um Finanzen. Und dieses Buch hat mir ganz deutlich gemacht, da geht es zwar um Finanzen, aber das größte Kapital, da beschäftigt man sich ja, ne? Wie habe ich eigentlich Kapital im Alter und so weiter und so fort? Was sind Altersvorsorge? Geht viel um Altersvorsorge. Habe ich mich einfach mal mit auseinandergesetzt, fand ich super. Bin ich durch den Podcast von Moneypenny mit draufgekommen. Wichtiges Thema. Was mich dabei total beeindruckt hat, war, dass es eben darum geht, dass das größte Kapital, was ich habe, ist meine Lebenszeit tatsächlich, die ich noch habe. Da geht es einmal ums Kapital, aber die Frage ist, wo möchte ich eigentlich landen? Und das ist natürlich, ja klar.
Fällt mir direkt Geld aus der Hand.
Ja, natürlich eine finanzielle Frage, aber eigentlich ist es gar nicht mal nur eine finanzielle Frage, genau wie du fragst, was willst du gewesen sein? Das gehört da so ein bisschen mit rein. Das heißt, wie viel Zeit habe ich jetzt eigentlich noch, um in was möchte ich investieren? Was ist mir wichtig für meinen Lebensweg bis dahin? Weil der ist ja gar nicht mehr unbegrenzt, der ist ja jetzt begrenzt, das wird einem ja dann deutlich. Und was möchte ich eigentlich mit dieser Zeit noch anfangen? Also wofür habe ich Zeit und wofür nicht mehr? Das finde ich eine wahnsinnig schöne Frage, die da für mich aufgetaucht ist.
Ab wann hast du deine Zeit anders eingeschätzt?
Seit so circa 2 Jahren, würde ich denken.
Ja.
2, 3 Jahren, sowas. Mhm. Mm. So, wenn es so in die Mitte 30 rutscht. Ja.
Hast du das Gefühl, dass das was mit dem Alter zu tun hat und dann automatisch kommt? Oder ist das, wir reden nicht über Privates, aber oder kann das auch etwas, können private Umstände damit zu tun haben?
Auf jeden Fall. Auch Todesfälle, die man erlebt, finde ich ganz doll.
Ja.
Haben damit, also dass man einfach merkt, das Leben ist einfach endlich.
Ja.
Das hat auch was mit Alter zu tun, weil ich glaube, je älter man wird, desto mehr erlebt man diese Dinge. Ich habe auch schon in jungen Jahren Schicksalsschläge erlebt, die mich aber trotzdem nicht so umgetrieben haben. Also es war trotzdem so, dass ich ja gemerkt habe, und auch an dem, also an sich selbst, ich merke, dass man, der Körper wird anders, ne? Also das ist einfach so tatsächlich. Ja, und alles, und man sieht auch natürlich, je älter man wird, wie neue Generationen kommen. Also so, also, und das, finde ich, beschäftigt, wirft einen auch natürlich in eine andere Rolle, ne? Dass man so merkt, ah, ich bin gar nicht mehr so jung. Das merke ich auch im Set zum Beispiel, wenn ich war immer die Jüngste, immer. Und bin ich einfach gar nicht mehr, mittlerweile auch Chefin. Und das ist tatsächlich, wenn dann so die neuen Generationen kommen von jüngeren Filmschaffenden oder auch wenn man sich fragt, was erzähle ich für Geschichten und für wen, da merkt man auch, okay, die jüngste Generation, ich weiß gar nicht, ob es mein Publikum ist, ne? Oder wie doll ist es noch mein Publikum oder was ist da die Geschichte, die man erzählen kann und ist man da an denen dran oder kriegt man die überhaupt mit oder ne, was ist deren Geist, der sich vielleicht von meinem Geist unterscheidet, weil ich bin tatsächlich in einer anderen Lebensstufe und das finde ich total spannend. Man wird ja einfach, wenn man älter ist, erfährt man einfach unterschiedlichste Lebensstufen. Und ich finde, mit Mitte 30 hat man oder habe ich einfach die Erfahrung gemacht, verschiedenste Lebensstufen zu leben. Und das geht tatsächlich aber erst noch nicht mit 2, sondern wahrscheinlich so mit 4. Da merkt man, ah, okay, krass. Es gibt einfach unterschiedliche Momente im Leben und die sind endlich.
Diese Lebensstufe, also wir haben ja erst das Thema Lebensthemen. Das sind ja die großen und ich glaube, das ist ja universell. Ja, also universeller.
Ja.
Und dann die Lebensstufen. Was sind die in Beziehung zu diesen Lebensthemen? Oder gibt es gar keine Beziehung?
Na doch, also die haben einfach sowas mit allem Möglichen zu tun. Also an welchem Punkt stehe ich beruflich, an welchem Punkt stehe ich familiär, an welchem Punkt stehe ich mit Freundschaften, die schon lange gehen. Ne? Also das ist einfach, Zeit bedeutet ja einfach, dass sich Dinge entwickeln und eine längere Zeit heißt eine längere Entwicklung. Das heißt, man hat einfach auch schon ein paar Dinge gesehen und erlebt und woanders, also sich entwickeln gesehen. So,
sind die Lebensstufen dann quasi der Blick auf die Lebensthemen?
Ja, genau. Also die Perspektive verändert sich in diesen Stufen. Das glaube ich auch. Genau.
Okay.
Durch die Lebenserfahrungen einfach, ganz blöd gesagt.
Und noch eine ganz schnelle Frage zwischendrin. Gibt es Dinge, für die du jetzt keine Zeit mehr aufbringst, weil du festgestellt hast, dass du sie verschwendest, aber vor nicht allzu langer Zeit vielleicht noch gemacht hast, weil du denkst, das
ganz,
muss man?
Ganz, ganz viel. Bestimmte Bücher lesen, bestimmten Sportarten machen, überhaupt so viel Sport treiben. Ich treibe jetzt auch sehr gern Sport, aber anders.
Du bist viel mehr in deiner Lust, oder?
Viel mehr.
Ja.
Extrem. Treffen, Freundschaften, Arbeitsaufträge, Projekte. Ich würde einfach Projekte nicht mehr machen. Also ich bin stolz, froh um alle Projekte, die ich gemacht habe tatsächlich, aber mittlerweile ist es wirklich eine ganz andere Entscheidung, was man macht und was nicht. Das ist natürlich auch ein großes Privileg, aber selbst wenn es kein großes Privileg ist, glaube ich tatsächlich, wofür hat man da so Zeit und wofür nicht? Oder wie will ich meine freie Zeit dann verbringen und mit wem? Da werde ich tatsächlich sehr, also einfach immer mehr genauer.
Zum letzten.
Szene aushalten würde ich auch nicht mehr so doll. Wenn ich merke, das ist nicht gut, dann gucke ich mir das schneller an und beende oder verändere es schneller. Wenn ich merke, ich komme in einen Aushaltungsmodus, früher hatte ich viel länger Sachen ausgehalten, die mir gar nicht mehr gut tun. Mittlerweile bin ich da relativ schnell geworden.
Sieht man dir gerade auch an.
Ja?
Ja.
Wieso, weil du meinst, ich muss los? Ehrlich gesagt, muss ich total dringend pinkeln. Ja. Wahrscheinlich siehst du einfach nur das, weil das halte ich gerade ganz schön aus.
Das machst du total gut. Ja. Die letzte Frage. Ja. Wirklich die letzte Frage. Ja. Eine große Plakatwand am Alexanderplatz, Imagination ist gefragt und du darfst entscheiden, was dort für alle Berliner und Berlinerinnen zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf?
Wie sagt man das gut? Vielleicht die Frage, bin ich gewaltvoll?
Starke Frage.
Ich finde das eine wirklich gute, wichtige, ab wo beginne ich Gewalt auszuüben? Das finde ich eine wichtige, neben dem, dass ich wissen muss, wo meine Privilegien sind, aber es hat ja auch was miteinander zu tun. Wo fördere ich oder übe ich Gewalt aus? Wo beginnt Gewalt? Finde ich die wichtigste Frage. Ich würde aber nicht draufschreiben, wo beginnt Gewalt, sondern bin ich gewaltvoll?
Ist es nicht besser, Entschuldigung, wo bin ich gewaltvoll? Oder wann bin ich gewaltvoll?
Bin ich gewaltvoll?
Bin ich gewaltvoll?
Weil wo bin ich gewaltvoll, setzt schon voraus, dass ich es bin. Ich glaube, wichtig ist, bin ich gewaltvoll, weil dann muss man sich überhaupt erstmal die Frage stellen, was ist Gewalt und wo beginnt die?
Mhm. Super Frage.
Cool.
Caro, vielen Dank, dass du ausgehalten hast. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
Ich danke sehr für die Zeit hier.
Das war Caroline Herford. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Als ich das gerade nochmal gehört habe, ist mir aufgefallen, dass ich leider nicht nochmal nachgefragt habe, was für sie Erfolg bedeutet. Darauf hätte ich wirklich gern noch eine Antwort bekommen, aber vielleicht ja beim nächsten Mal. Wie schon ganz am Anfang gesagt, mag ich wirklich ihre Genauigkeit in der Sprache und ich fand es sehr, sehr schön und toll, dass wir ein paar Mal meine Annahmen umgeschmissen haben und wir auch da sehr genau waren. Genau dafür mache ich das hier, deswegen auch immer, immer wieder nachfragen, bis ich es endlich kapiert habe. Vielen, vielen Dank, Caro, für deine Geduld. Herzlichen Dank auch an die Supporter, an Alvest bei Allianz, an Sonos und an Heineken. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung, an Anni Hofmann für den Mix und den Schnitt, an Maximilian Frisch und für die Musik, an Jan Köppen. Und jetzt gibt es eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Allerdings kenne ich bisher nur einen Trailer und das Cover. Der Podcast nennt sich Der Podcast und auf dem Cover, da bin ich auch drauf und ein paar andere Leute, Paulina zum Beispiel und Klaas Häufer Umlauf. Und beim Trailer wird klar, da werden Podcasts nachgemacht oder vielleicht sogar eher verarscht. Ein bisschen so wie Switch Reloaded hört sich das Ganze an als Podcast, aber und ja, wie gesagt, ich kenne bis jetzt nur den Trailer und das Cover. Ich bin gespannt und habe ein bisschen Angst. Und wenn das hier rauskommt, ich glaube, dann gibt es dann auch schon den Podcast zu hören oder demnächst. Der Podcast, ich poste es demnächst wahrscheinlich auch einfach nochmal auf Instagram. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Matze.